geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genre Geschehen. Folge 19 ist es schon. Feiern wir nächste Woche? Nächste Woche können wir gar nicht feiern. Also nicht zu dritt, da bin ich nicht da. Aber
also für uns ist das ein Grund zum Feiern.
Gut, dann wird die nächste runde Zahl, die Folge 20, wird gefeiert.
Ohne machen wir 19,5 für dich. Ja. Wir fangen jetzt auch an mit so Neon Genesis Evangelion Titel.
Genau, plus 1.
19,5 plus 1 wird dann die 21. Folge.
Und somit habt ihr zumindest 33% dieses Podcasts jetzt schon gehört. An meiner Seite hier. Wie immer dabei, Tino Hahn.
Hi.
Und André Hecker.
Moin Moin.
Mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr seid hier bei Fred Carpet und Genre Geschehen. Und das ist unser heutiges Programm.
In Folge 19 von Genre Geschehen reisen wir zurück ins Jahr 1666 und gehen dem Ursprung des Hexenfluchs von Fear Street Part 3 nach. Dann streiten, debattieren und erleuchten wir uns um und mit dem italienischen Netflix-Film A Classic Horror Story. Und zum Abschluss gibt es einen Rückblick ins Jahr 1986 zu Steve Miners Vietnam-Flashback-Horrorkomödie House. Viel Spaß!
So, und ich würde jetzt mal behaupten, das wird die kürzeste Genre-Geschehen-Folge aller Zeiten.
Ja, Challenge accepted, würde ich sagen.
Ja, das, alles ja. Klar.
Ich glaube, da, also aber wenn überhaupt, dann, also das entscheidet sich, glaube ich, beim... Wenn wir die Reihenfolge unseres Skripts, ja, wir arbeiten mit Skripts, wir sind Profis, einhalten, dann entscheidet sich das, glaube ich, am zweiten Film, wenn. Die anderen beiden, würde ich behaupten, sind recht schnell abzuhandeln.
Ja, aber da haben sich die Wettquoten gerade wieder ein bisschen erhöht. Vorher wollte ich nämlich noch sagen, dass für jeden eingesetzten Euro höchstens 70 Cent zurückgibt, jetzt gibt es schon 90 Cent zurück.
Also ich hätte einiges zu dem letzten Film zu erzählen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht.
Deswegen. Ja gut, ich ging jetzt rein auf die Streithaftigkeit ein vielleicht.
Ach, Streithaftigkeit. Ich würde sagen, es gibt einen Streit und zwei doch sehr einige, wie soll man sagen, gleiche Meinung.
Ja. Schauen wir mal.
Ja. Ich gehe jetzt mal vom sichersten Kandidaten aus, bei dem wir uns alle irgendwo einig sind, dass er halt auch im dritten Anlauf nicht wirklich unsere Herzen erobern konnte. Die Rede ist von Fear Street Part 3. Ja, 1666. 1666. Was weiß ich? 1666. The Devil of the Teeny Beast. Devil of the Teeny Beast. So, Lee Janiak hat jetzt auch den dritten Film auf Netflix draußen. Im Jahr 1666 wird eine Kolonialstadt von einer hysterischen Hexenjagd erfasst, die tödliche Folgen für die nächsten Jahrhunderte hat. Es liegt an den Teenagern im Jahr 1994, dem Fluch ihrer Stadt endlich ein Ende zu setzen, bevor es zu spät ist. Ja, die Teenager, damit sind die Hauptdarsteller aus dem ersten Teil gemeint, deren Namen ich jetzt schon längst wieder vergessen habe.
Im ersten Teil gab es Teenager?
Es gab einen ersten Teil.
Ja, und ich muss sagen, von allen drei Teilen ist Fear Street Part 3 derjenige, der mich am wenigsten abgeholt hat. Obwohl er auch irgendwie der ist, der eigentlich so am solidesten inszeniert ist. Also der macht wenig Fehler von den, oder begeht wenige der Fehler, die die anderen beiden meiner Ansicht nach begangen haben. Und ist trotzdem irgendwie nix. Also, ich muss es echt sagen, ich war halt einfach, ich habe das jetzt angeguckt, ich habe mir dann irgendwann schon anhand einer gewissen Szene etwas gedacht und letztendlich wurde mir anhand eines einzigen Satzes klar, was die Absicht hinter dieser Geschichte war und mehr als ein Schulterzucken und ja, kam dann halt letztendlich nicht bei rum, so. Obwohl ich das gar nicht mal obwohl ich das gar nicht mal schlecht erzählt finde. Also ich finde die Idee an sich, diese Geschichte so aufzuspinnen und eine solche Dimension zu verleihen, finde ich in Ordnung, beziehungsweise finde ich sogar eigentlich ganz cool für eine Teenie-Roman-Verfilmung oder für einen Teenie-Roman, sagen wir es mal so. Aber als Film, muss ich sagen, habe ich mich jetzt doch gefragt, warum ich fast, was war das? Vier Stunden vorher? Ja. Also oder fast 5 Stunden vorher halt geguckt habe. So. Also das rechtfertigt sich meiner Ansicht nach nicht.
Ich finde halt diese generelle, also wenn Fear Street Part 3 als erster Teil erschienen wäre, hätte er viel mehr davon gewonnen, weil so weiß man ja sowieso, okay, egal was da passiert, es wird, die Konsequenzen hat man schon gesehen. Also ich finde eh immer diese Prequel-Artigkeit, wo soll das die Spannung raus generieren, wenn du nicht geile Twists oder so drin hast? So passieren halt so ein paar obligatorische Sachen, wo du so denkst, ja, okay, das war jetzt sehr erwartbar, dass sowas passieren wird, und das verliert ja jegliche Spannung. Also das ist quasi der Teil, der in meinen Augen als erster Teil hätte erscheinen müssen, als letzter Teil erscheint. Was soll mich da dran irgendwie auch nur ansatzweise in Spannung oder Aufregung versetzen?
Ja, muss ich auch sagen. Also eigentlich wäre es für mein Empfinden besser gewesen, man hätte das irgendwie von hinten nach vorne erzählt. So, ja.
Zumal ja jetzt auch nicht mal die Notwendigkeit ist, ja nicht so wie bei anderen Filmen, wo dann der erste Teil ein Überraschungshit wird, dann sitzt man da und denkt so, scheiße, was machen wir denn jetzt als zweites? Und dann findet man für den zweiten auch noch halbwegs Lösung. Das ist doch auch bei Cold Brace, das ist doch auch so. Der erste Teil ist super, der Überraschungserfolg, der zweite Teil spielt so ein paar Stunden nach dem ersten Teil, dann merken sie, fuck, wir haben immer noch Erfolg, und dann kommt als dritter Teil so ein Prequel. Was halt auch ätzend ist, weil man weiß ja, der Killer lebt immer noch. Was soll ich mir denn die Entstehungsgeschichte von dem Killer angucken? Der wird 90 Minuten irgendwelche Leute umbringen, am Ende nicht sterben und dann passieren Teil 1 und 2. Also da verstehe ich das halt noch, weil es so eine gewisse Hilflosigkeit hat. Aber wenn man eh 3 Filme am Stück konzipiert, warum macht man das?
Halt zu zeigen, wie sich gewisse Gedanken und Vorurteile und Systeme durch die Jahrhunderte hinweg entwickeln und festsetzen und einnisten und halt die Menschen subversiv oder untergründig irgendwie ja beeinflussen und
vereinnahmen. Ja, aber dann müsste es ja eigentlich am Ende zur großen Endschlacht zwischen diesen beiden Orten kommen oder so. Also da muss ja irgendwas Krasseres passieren als so eine fast intimes Finale. Also auch da kommt ja gar keine große Eruption oder sonst irgendwas, sondern es wird halt einfach zu Ende gebracht. Warum muss ich mir dann angucken, wie das durch die Jahre sich irgendwie weiterentwickelt? Zumal es ja jetzt auch nicht so die mega edgy neue Erkenntnis ist, dass sowas wie Hexenjagd unter anderen Umständen beziehungsweise unter anderen Vorzeichen heutzutage immer noch irgendwie existiert. Also es ist ja jetzt auch nichts bahnbrechend Neues.
Nö. Das mit den Städten haben wir ja in beiden Vorfilmen ja genauso schon so kritisiert, dass dieses Thema ja immer aufgemacht wird und das schwingt halt mit, aber eine richtige Bewandtnis hat es ja nicht. Und jetzt im dritten lernst du ja halt nur nochmal, worauf das quasi basiert, aber eben genau dieser große Konflikt, der wird ja dann eben, wie du sagst, im Kleinen ausgetragen, denn die kleinen Handlungen hier im dritten lösen das Problem ja quasi, aber eigentlich kriegt davon keiner was mit, außer so 3-4 Leute eben. Also auf einem großen Ganzen, sodass quasi alle Beteiligten eigentlich, dass die Städte auch lernen, was da eigentlich ganze Zeit, warum das alles so war, wie es war, das passiert ja gar nicht. Also die Auflösung passiert dann eben im Kleinen und alles ist geheilt, aber ohne dass eigentlich, alle was dazu lernen. Eigentlich lernen nur eine Handvoll Leute was dazu.
Und ja, eben, und dieser Grundkonflikt zwischen den beiden Städten besteht doch immer noch. Also der ist doch auch gar nicht beigelegt eigentlich, weil es weiß doch auch niemand, dass es jetzt nicht mehr zu so vielen Morden kommen wird in diesem Shadyville oder wie auch immer es hieß. Also das sich dann jetzt im Laufe der Zeit abzeichnen, dass auf einmal nichts mehr passiert.
Genau.
Aber es führt ja noch lange nicht dazu, dass dann die Leute denken, ah, okay, da passiert nichts mehr, es wird schon alles in Ordnung sein. Die werden ja trotzdem noch die gleichen Vorurteile haben. Genau. Also genau wie wenn ein Mörder aus dem Gefängnis entlassen wird, denken die Nachbarn doch trotzdem weiterhin, ja, der bringt Leute wahrscheinlich um.
Aber also vielleicht werden sie jetzt anfangen, ihre Vorurteile abzubauen.
Ja, aber auch das, was ist denn das für ein, ja, und jetzt die nächsten 20 Jahre wird sukzessive ein Rückbau unserer Vorurteile stattfinden, sie end. Also wie spannend ist sowas denn? Also ich verstehe diesen Grundkonflikt
in diesen beiden Orten nicht. Tino, ja, bitte. Das ist halt null spannend und deswegen gibt's ja noch diese letzte Szene in diesem dritten Teil.
Ja,
fair. Die halt so die halt so aufgesetzt daherkommt, wo ich mir gedacht habe, Mann, Leute, das hättet ihr doch einfach auch echt ein bisschen smarter lösen können. Kein Mensch glaubt doch ernsthaft, dass das da noch rumliegt und dass dann noch irgendwie das da weggenommen werden kann. So. Also es ist so Quatsch.
Ja, aber das ist ja wirklich das Ende, dieses Ende, das ist ja wirklich so ein klassischer Groschenroman-Cliffhanger. Also ja. Das ist ja so billig einfach. Also das wusste ich schon, als die Kamera anfing herunterzufahren, wusste ich schon, alles klar, dann nehme ich mal das Buch weg. Das war mir sofort klar. Ja.
Aber als ob das noch da rumliegt.
Nein, so, das ist alles
krass. Das ist so blöd halt einfach, so wo ich mir denke, ey Leute, halbwegs vorher versucht ihr mir hier, sag ich mal, die wertvollen Botschaften auf den Weg zu geben und dann am Ende fällt euch nichts Besseres ein als das. So, das kann
ja, das sehe ich auch wirklich, also das Ende, dieses Ende sehe ich auch wirklich nur als Gag. Das ist ja kannt, das ist doch nicht ernst.
Ja,
also
ich glaube.
Das ist ja wirklich nur so ein typischer, wir erfüllen nochmal so ein letztes Klischee halt, ne, der das Böse wird weiter.
Ich fürchte, dass das eher so der Startschuss für dieses Fear Street Multiverse oder Shared Universe sein soll.
Ich hoffe also nicht.
Ich glaube schon, das Buch wird schon irgendeine Rolle nochmal spielen, woraus sie dann irgendwie 1000 Stories einfach machen können.
Ich hoffe jetzt halt noch nicht, weil sie könnten ja Fear Street von mir aus weitermachen, aber dann bitte ein komplett neues Setting, ey, nicht wieder den Quatsch.
Jetzt nur mal kurz eine Frage. Der Humpty Dumpty Killer.
Ja.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das dieser kleine Junge mit dieser weißen Maske, der da irgendwann mal mit seinem Stock gegen so ein Regal klappert und schlägt, oder?
Ja, das soll er sein, zumindest ich, ja. Auch, ja.
Frau Jenjak, vielen Dank für nichts.
Ja.
Die einzige Figur, auf die ich mich wirklich nochmal richtig gefreut habe, wird komplett in diesen ganzen drei Filmen für drei Szenen benutzt. Ja. Zweimal wird sie wiederholt, die Szene, in der er irgendjemand umbringen darf. Und dann kommt er da anmarschiert und fertig.
Super. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also das ist, sowas macht man nicht.
Ja, mein größter Mitkritikpunkt auf jeden Fall war das, also zum einen das historische Setting, was wir schon auch uns gedacht haben, war halt null glaubhaft. Also
das muss ich auch sagen.
Also das muss ich einfach sagen.
Was war denn das am Anfang für einen Hund? Also wie wenig mittelaltermäßig kann denn ein Hund aussehen?
Alle, also es war, wenn es nur der Hund wäre. Also die ganze Stimmung da. Also wenn das ist halt wirklich, wenn du halt sowas wie The Witch oder wir hatten letztes Mal ja auch Apostel erwähnt, ne, Daniel hat Apostel erwähnt. Netflix hat ja schon selber gezeigt, dass es besser geht. Ja. Wenn du sowas nicht erzeugen kannst, dann lass es einfach. Das sah schon, das sieht halt einfach nicht authentisch aus. Und dann dazu kommt eben, dass ja hier die historischen Figuren von den gleichen Schauspielern gespielt werden, eben aus den beiden Vorgängern, vor allem aus dem ersten Film. Und das Problem dabei war, an sich habe ich damit kein Problem bei sowas, ist ja auch ein netter Gag so, wenn du halt so eine zusammenhängende Trilogie machst und bei American Horror Story funktioniert es ja auch, dass die gleichen Schauspieler in jeder Staffel in andere Rollen schlüpfen. Mein Problem war, dass sich die Schauspieler in ihren Charakteren hier in dem Teil fast eins zu eins genauso charakteristisch verhalten wie im ersten Film. Also die hatten genau die gleichen Charakterzüge. Und das hat es für mich irgendwie super weird gemacht, weil dann hast du eben auch hier so LGBTQ-Themen drin, wo ich mir halt denke, nein, doch nicht zu der Zeit. Also es wird ja natürlich thematisiert, dass es damals verboten war, aber wie es auch stattfindet, nein, das ist einfach so völlig unauthentisch. Und wie gesagt, sie verhalten sich quasi eins zu eins wie ihre gleichen Figuren aus dem ersten Film. Und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil sie sollen ja nicht die gleichen Leute sein. Auch nicht Vorfahren in dem Sinne, sondern es ist ja nur ein Stilmittel quasi. Aber dass sie sich fast eins zu eins so genauso verhalten wie ihre anderen Charaktere in der Jetztzeit, das hat mich völlig rausgeholt. Weil das war so unauthentisch.
Ja, vor allen Dingen wird doch auch immer erwähnt oder mehrmals erwähnt, dass es Puritaner sind. Gleichzeitig sind sie aber gar keine Puritaner, weil sie machen halt genau dasselbe wie Leute 1994 auch, nur halt ohne Strom. Also ja. Das wird halt auch gar nicht so, dieses ganze religiöse Unterdrückte kommt halt auch gar nicht zum Tragen. Also da ein bisschen in diesem Hexenverfolgungsding, aber vorher benehmen sich halt alle ja wie Amish eher. Also
ja,
wie
genau.
Leute, die schon jetzt die in der Jetztzeit wohnen, leben, aber sich halt einfach nur entschieden haben, auf bestimmte Sachen zu verzichten, aber nicht, als ob das so wirklich ihr Leben wäre.
Ja, genau, das meine ich halt. Also
wie so ein Freilichtmuseum das war dadurch irgendwie.
Ja, so ein Lab, so ein Amish-Lab.
Ja, genau, so ein Lab.
Und das halt war, irgendwie. Fand ich nämlich, und das war verstärkt, also abgesehen vom Look und Feel an sich, dass es nicht gritty für mich genug war. war das eben, dass sie eben eins zu eins fast die gleichen, das war wirklich so, als ob sich die Charaktere aus dem ersten Teil einfach Kostüme anziehen und ihre gleichen Rollen hier weiterspielen. So wirkte das und das fand ich furchtbar.
André, das haben sie auch gemacht, das ist nur ein Film.
Oh mein Gott. Nee, aber das habe ich echt raus.
Und dann treffen sie sich zum Lagerfeuer und tauschen die Bären aus wie Ecstasy-Tabletten.
Das war der Film für mich vorbei. Ja, genau, das meine ich. Das war wirklich, als ob du wirklich einfach so ein Kostümfest feierst, aber eigentlich ist es immer noch 1994. Das ging wirklich nicht. Das hat mich so rausgezogen die ganze Zeit.
Ja, man hat auch schon angefangen, oder ich jedenfalls, so im Hintergrund nach irgendwelchen Strommasten oder so zu gucken oder ob irgendwo hinten noch so ein halbes Auto irgendwo rausguckt.
Oder wer hat die Uhr
irgendwie an? Sowas.
Ja. Ich meine,
im Hintergrund noch eine Strammstation.
Wir können es jetzt auch abkürzen, ne? Da an Gewalt gab es dann halt auch nicht mehr wirklich viel. Ja, das, was die beiden anderen Filme ja doch nochmal immer so überraschend und irgendwie, ja, so ein bisschen schräg gemacht hat in ihrer Tonalität, das war jetzt hier auch nicht mehr vorhanden.
Die Kirchenszene mochte ich, die war relativ...
Ja, okay.
Die
war auch ganz gut inszeniert, muss ich sagen. Ja. Sowohl auch das Finale der, wie soll ich sagen, Mittelalter-Sequenz, kann man das so sagen? Das Mittelalter-Part so, ja, oder das Rückblick-Part.
Ja.
Da war das Finale, fand ich auch gut inszeniert, so. Also es war wirklich von so der Abwechslung, dem Schnittwechsel, der Montage. Das hat einen gewissen Sog und ein gewisses Gefühl erzeugt. Das habe ich auch schon wahrnehmen können, obwohl mir das alles gar nicht so gefallen hat, weil ich auch wirklich null in dieser Welt drin war. Ich mag das sowieso schon jetzt mittlerweile echt. Also diese gezupften Augenbrauen und perlweißen Zähne und was weiß ich, das ist alles mittlerweile so ein auffallendes Merkmal, worauf man schon achtet, wenn es einen ansonsten nicht interessiert, das dann noch zusätzlich rausreißt. Aber ja, da gab es dann auch nichts mehr zu holen, dass, wie soll man sagen, die Klammer, die ja jetzt noch geschlossen werden musste in diesem Film, die bleibt auch hinter den Erwartungen, obwohl sie sogar nochmal so ein Best-of zelebrieren aus den bisherigen Kills, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist auch ein bisschen... Ne? Also, dann hau doch nochmal was Neues raus und feier nicht erst nochmal das alles ab, was du schon irgendwie gemacht hast. So, ja? Dann wäre dein Film vielleicht auch nochmal 5 Minuten kürzer. Und mehr als ein Schulterzucken bleibt halt nicht übrig.
Ja.
Wir könnten jetzt vielleicht hier kurz nochmal kurz.
Also so, dass die ersten beiden Filme, wo man ja immer noch entschuldigend oder erklärend sagen kann, dass sich das halt an so ein Teenie-Publikum wendet, finde ich, macht das der dritte Teil auch nicht mehr explizit.
Nee. Ja gut, durch die Klammer halt, ne?
Ja gut, aber auch da, wenn ich so denke, wenn ich den ersten, zweiten Teil mit 16 gesehen hätte oder so, wo vorher kaum irgendwelche Horrorsachen, hätte ich, glaube ich, noch so einen gewissen Gefallen dran gefunden, aber der dritte Teil hat es mir halt auch ausgetrieben.
Ja. Dann kurz nochmal, machen wir nochmal einen kleinen Spoiler-Part, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja, also ich meine kurz, also ich würde jetzt einmal kurz jetzt hier sagen, okay, Teil 3 ist mit also der Schwächste von den dreien. Da, wo zumindest auch atmosphärisch irgendwie das vorher gepasst hat, passt hier auch nicht mehr. Und jetzt würde ich halt noch einmal kurz so ein bisschen noch auf die Hintergründe eingehen. Und das wäre halt schon Spoiler-Territorium. Deswegen, ja, ab hier Spoiler.
Okay.
Ich muss sagen, ich habe gebraucht und mir kam es erst anhand dieser einen Szene vor, wenn Sarah Fierce schon als Hexe tituliert wurde und gejagt wurde und sie sich dann halt zu Solomon Good begibt und er dann halt, und das fand ich eigentlich ganz cool, vorher haben sie ihn echt schon halbwegs vernünftig hingestellt, um nie richtig den Anschein zu erwecken. Aber dann kommt dieser eine Moment, wo er sagt, weiß es sonst noch jemand außer dir? Und ich dachte in dem Moment, fuck, ja natürlich. So, es ist ja alles, also für ihn wäre es am allereinfachsten gewesen. Und ja, das war's. Und dann sagt sie halt irgendwann, good is evil. Wo ich mir gedacht habe, ach nee.
Aber das sind so Sachen, die man so mit 16 sich so aufs Federmäppchen schreibt oder so, weil man so denkt, das ist ja mega deep irgendwie.
Ja, und
ich weiß nicht. Oder auch dieses, also ich weiß noch, früher habe ich überall draufgeschrieben irgendwie Demon to some, Angel to others von Hellraiser, weil ich auch dachte, wie deep das ist, wie krass.
Und dann ist es eigentlich nur eine Personenbeschreibung.
Ja. Ja, und so dachte, boah, voll deep, ey, was für eine Poesie da drin ist.
Ja, ich dachte auch immer, ja.
Heute schreibst du Jungfrau 40 männlich sucht auf deinem Federmäppchen.
Ja. Und auch in mein Tinder-Profil.
Ah. Ja, und ich weiß nicht, das ist irgendwie, ist mir das ein bisschen dann einfach zu wenig.
Ja, ja,
also. Neben der Message irgendwie, dass eine Liebe, die zu einem Zeitpunkt nicht sein darf, als man irgendwie das alles in die Teufelsecke gepackt hat, dass die halt so gesehen für alles verantwortlich war, was da passiert ist an Schlechtem. So schön es und jetzt zeitgemäß das ist, aber es ist mir dann irgendwie, reicht's letzten Endes nicht.
Hm.
Ohne Bösartigkeit so, ne? Also wirklich, ich würde da jetzt nicht drauf rumbashen wollen oder sonst irgendwas, aber es ist halt einfach so, ja, es passt halt dazu und hat aber nicht genug in der Hinterhand irgendwie, um das dann noch aufzuwerten. Oder was heißt aufzuwerten, aber irgendwie noch ein bisschen unterhaltsamer, spannender, mitreißender, spaßiger. Keine Ahnung.
Respektvoll. Ja, will es halt irgendwie nicht. Also ich verstehe auch, also es dreht ja nie wirklich voll auf. Also es wirkt halt wie so eine Auftragsarbeit irgendwie. Also ja. Man hat die drei Dinger abgeliefert, aber man hat weder das Interesse gehabt, irgendwas richtig, richtig Krasses zu machen oder irgendeine Szene zu hinterlassen, die im Gedächtnis bleibt. Und das Einzige, was ja leider im Gedächtnis bleibt, und das ist ja auch immer so ein Schwächemerkmal für Horrorfilme, wenn eine Gewaltszene im Gedächtnis bleibt, wie das ja mit der Brotschneidemaschine. Also es kann ja nicht sein, dass ich nach 6 Stunden, wenn man mich nach 6 Stunden gucken, nach irgendwas Bleibenden fragt und mir fällt Brotschneidemaschine ein. Ja. Also das ist ja echt bitter.
Das ist halt auch das, was ich denke. Vielleicht sind wir da nicht die Zielgruppe, die entsprechende. Vielleicht werden Menschen, die halt irgendwie eben mit noch nicht so viel Horrorfilmerfahrung da rangehen, vielleicht werden die sich mehr behalten, vielleicht werden die Sachen sehen, die besser sind für sie oder die besser funktioniert haben für sie, aber von meinem Standpunkt aus gesehen kann ich sagen, nein, da ist wirklich die Brotschneidemaschine and that's it.
Ja, und vor allem, ja, absolut, ja. Und vor allem halt auch, man muss sich mal vor Augen führen, ne? Also die Lösung auch des Ganzen, auch hier wieder 6 Stunden Film geguckt, die Lösung ist, bring den Kopf um.
Ja.
Okay, ja. Cool. Also ja, das war ja auch nach, also auch nach dem zweiten war das ja eigentlich schon klar, dass so, dass da auch so das Ganze herschwingt. Und es wurde ja eigentlich nur nochmal belegt eben, dass die das fortgetragen haben. Also die Lösung war, bring den Kopf um. Auch so kleinteilig halt und so unspektakulär. Also es fehlt ja wirklich nochmal die, das war das, was Tino am Anfang gesagt hat. Bei so einer rückwärts erzählten Geschichte erwartest du ja doch dann irgendwie was richtig Cleveres, was nochmal so einen neuen Ansatz reindreht. Aber
ich meine,
den gab es halt überhaupt einfach gar nicht.
Da kommt dieser Cop daher mit seinen Rehaugen so, ne? Heißt auch noch Good. Ja, der Sheriff heißt Good. So, sieht aus wie Jake Gyllenhaal in Nightcrawler. In halt, keine Ahnung, der kleine Bruder oder so. Und du denkst dir halt doch nicht allen Ernstes, ja, der Gute ist doch nicht der Böse. So, das ist doch, selbst für einen Krimi ist es doch irgendwie schon zu ausgelutscht, oder nicht?
Hm.
Ja, ja, dass da noch eine Figur ankommt, die gut heißt oder wie gut heißt klingt. Ja, also wie gut klingt. So, und der ist dann letztendlich der Böse. So, das, also ja, ich möchte eigentlich gar nicht so gefragt,
warum er da alleine rumeiert. Also ich meine, er hat irgendwie die krasseste Stadt mit den meisten Morden auf der Welt irgendwie und ist alleine am Start.
Nö, der hat ja noch ein paar Sheriffs.
Ja, gut, aber die halt nie wirklich eine Erscheinung treten eigentlich. Also es wirkt am Anfang, wirkt er als Figur schon zu omnipräsent, wo man so denkt, ah, okay, eigentlich müsste er eine größere Rolle spielen, dann ist er natürlich komplett verschwunden und dann wird er nochmal so rausgeholt. Also so ein bisschen wie bei, war das nicht auch bei, wie hieß der mit Denzel Washington, Bones, der Knochenjäger?
Ja.
Wo dann der Täter auch so eine Figur ist, die am Anfang einmal kurz eingeführt wird, damit man am Ende nicht denkt, wer ist das denn jetzt?
Ja.
Und man so eine ganz merkwürdige Erklärung hat, warum die Person der Täter sein kann. Wo man auch so denkt, ey, das ist halt auch so ein typisches 90er-Jahre, wir wollen irgendwie am Ende nochmal eine Überraschung hinbiegen, aber eigentlich gibt es halt hinten und vorne gar keinen Sinn.
Ja gut, vielleicht ist es dann doch wieder die Parodie, auf deren Leim wir voll und ganz gegangen sind. Ne?
Ja, aber mit voll und ganz auf den Leim gegangen können wir ja gleich präzise auf den nächsten Film überleiten.
Genau, das ist sehr gut. Denn der nächste Film heißt A Classic Horror Story von Roberto De Feo und Paolo Stripoli aus dem Jahre 2021. Hier geht es darum, dass 5 Personen in einer Fahrgemeinschaft sind und die fahren mit einem Wohnmobil durch die Gegend. Bei dem Versuch, einem toten Tierkadaver auszuweichen, prallen sie gegen einen Baum. Als sie wieder zur Besinnung kommen, finden sie sich mitten im Nirgendwo wieder. Und hier hört die Beschreibung auf, aber wir könnten eigentlich sagen, okay, in diesem Nirgendwo steht halt noch ein Haus. Und in diesem Haus sind merkwürdige, ja, wie soll man sagen, Masken und Gegenstände enthalten, die und auf
Fotos.
Fotos und so, die auf nichts Gutes hindeuten. Und nichts Hingutes, nichts Gutes wird dann halt auch diesen 5 Reisenden passieren. Und jetzt ist das Problem, wie reden wir über diesen Film, ohne ihm halt, ja, dessen zu berauben, wovon er am meisten profitiert, nämlich der Ahnungslosigkeit. Denn wenn du so wenig wie möglich über diesen Film weißt, glaube ich, erzielt er den größten Effekt.
Funktioniert auch am besten, ja, ja. Also sollten wir eigentlich fast direkt einen Spoiler
machen. Ja, oder halt echt so ganz kurz machen, weil ich finde halt, das ist halt wieder dasselbe Problem wie auch in den späteren Staffeln 24. Wenn du nach einer Stunde gucken verstehst, warum der Film so ist, wie er ist, war er bis dahin halt trotzdem so, wie er ist. Also, dass man dann sich so denkt, aha, okay, es ergibt ja doch irgendwie einen Sinn, dass ich mich jetzt eine Stunde gelangweilt habe, weiß ich halt nicht, ob das gerechtfertigt ist.
Ja.
Also, entweder behalten wir es so und springen zum nächsten oder machen wir wirklich einen Spoiler-Part.
Ja, nee, ich würde sagen,
vorher noch eine,
allgemein versuchen und dann gehen wir auch nochmal wie bei Fear Street in Spoiler-Part, aber wahrscheinlich ein bisschen früher.
Eine kurze Frage, wo haben wir den Beschreibungstext her? Ist das auch wieder ein offizieller?
Ja.
Das ist ganz schön. Also ein toter Tierkadaver in einem offiziellen Beschreibungstext, nicht so schlecht.
Ja, ne? Wäre spannend, wenn es ein lebendiger Tierkadaver gewesen
wäre. Ja, eben, da hätte der Film.
Ja, dann wäre es ein Zombie-Film.
Ja.
Dann wäre es Zombies 3.
Weil das ist ja schon so dieses, also alle Reviews, die mit Midsommar vergleichen, lasst euch davon nicht blenden.
Ja, muss ich auch sagen.
Es scheint halt auch die Sonne und es gibt Häuser.
Ja, und es gibt Masken. Das war's.
Aber und es gibt ein Dinner an der Tafel. Ja.
Aber das ist auch ein Vergleich, der, muss ich sagen, also ich habe das auch mehrfach gelesen und ich finde, der passt so hinten und vorne nicht, wirklich gar nicht.
Na gut, es gibt noch kaputte Köpfe. Aber das ist halt auch, also das ist so ein richtiger Hilflos-Vergleich. Also
ja, aber das sind ja nur auf Elemente gemünzt.
Genau,
ja,
das ist ein Vergleich, der sich auf Einzelszenen und Elemente im Bild beruft. Aber
ja, aber das hast du ja oft, das sind ja immer so Hilflos-Vergleiche, dass irgendwo in einem Film gibt es eine Kettensäge, ja, ist ja wie Texas Chainsaw Massacre und dann denkst du so, es war doch Army of Dead. Also was hat das damit zu tun? Ja. Also das ist immer so, nur halt diese, weil natürlich bin ich auch ein bisschen dieser Illusion erlegen, dass es so ähnlich sein könnte, aber dann fängt der Film ja auch wieder damit an, dass du halt Figuren hast, die weder mit Leben gefüllt werden, noch irgendwelche Charakterzüge bekommen, weil sich mehrmals übergeben, weil man vielleicht schwanger ist, ist keine Charakterisierung. Das ist ja einfach nur ein Treat, den der Charakter irgendwie gegeben bekommt, der ja dann auch kaum noch eine Rolle spielt. Also es ist halt alles so leere Figuren sitzen in so einem Auto, was dann gegen den Baum fährt, weil ein Kadaver auf der Straße liegt.
Ja. Weil der Typ angetrunken ist.
Also,
ja. Und unbedingt fahren will.
Ich möchte eigentlich so gern es geht, so schnell wie es geht, in den Spoilerpark gehen.
Deswegen, ja, eben. Also, wie will man da ohne, also,
deswegen
ohne
möchte Spoiler, ich jetzt einmal kurz, ja. Ich möchte jetzt einmal kurz nur hinzufügen. Gut. Ich bin bei dir, was den Eindruck dieses Films angeht, dass man da irgendwie zuguckt und sich fragt, kenne ich doch schon alles? Oder das ist ein bisschen, warum ist das alles so komisch, wie es ist? Und dann halt, nachdem diese, sag ich mal, Erkenntnis da ist, warum das so ist, wie es ist, dass man halt, wie gesagt, bis dahin halt schon trotzdem das gesehen hat, was man gesehen hat. Ich muss allerdings sagen, für mich hat der Film nach der Auflösung 2 Ebenen und gerade die 2. Ebene ist die Ebene, die mir dann doch echt imponiert und für die ich diesen Film, obwohl ich eben halt das Problem dabei sehe, dass da halt, keine Ahnung, weder tolle Darstellerleistungen noch irgendwie großartige Figuren und dann eben halt auch dieses Ding mit der klassischen Horrorstory, dass dieses Thema mit dieser klassischen Horrorstory eben halt so präsent ist in diesem Film, weshalb man halt lange Zeit denkt, das ist alles, was man schon 10.000 Mal gesehen hat, weshalb ich das halt besser ignorieren kann oder beziehungsweise nicht ganz so schlimm sehe. Also weshalb es nicht so einen großen negativen Einfluss auf mich hat. Ja, das würde ich sagen. Also ich finde, die Erkenntnis, warum das so ist, wie es ist, besitzt für mich genug Potenzial, um mit dem Rest davor doch verträglich leben zu können.
Mhm.
Das macht mich betroffen.
Also, nein, also mein,
aber dann, ja.
Also mein Spoiler-free Fazit wäre, ich fand ihn auch nicht furchtbar, ich fand ihn aber auch nicht wirklich gut. Mein größtes Problem oder mein Kritikpunkt ist, ich finde, der verteilt seine Akte laufzeittechnisch falsch. Er hätte früher mit dem um die Ecke kommen sollen, was dir erklärt, warum das alles so komisch redundant ist, um dann die Zeit zu haben, das aber auch auszuwalzen und da Fragen zu beantworten, die man sich unweigerlich stellt. Und dann hätte das vielleicht für mich ein bisschen besser funktioniert. Also ich habe die Gewichtung war mein größtes Problem. Das hat für mich nicht funktioniert, weil ich zu lange eben mit diesem Spiel, was er mit dir spielt, irgendwie mit, also er spielt das Spiel zu lange mit dir, was er machen will. Das hätte ich mir gewünscht. Und dann, glaube ich, hätte es auch irgendwie besser und runder funktioniert. So fand ich, hat er dich zu lange zappeln lassen und wurde dann eben, wie Tino sagt, schon wirklich fast langweilig oder du warst halt dann doch zu drauf erpicht, einfach die ganze Zeit zu beschweren in deinem Kopf, dass du das ja alles schon mal gesehen hast. Und ja, das ist, glaube ich, so mein Fazit. Also ich fand ihn trotzdem interessant, aber er hätte die Akte anders für mich aufteilen sollen.
Ja. Also interessant fand ich ihn auch. Ich fand auch okay alles. Also es ist nichts, was ich irgendjemandem jemals empfehlen würde. Aber sobald dann dieser finale Twist kommt, finde ich, ist wieder alles vorhanden, was ich an Horrorfilmen falsch finde. Also kann ich mir richtig vorstellen, wie da so wieder so drei Typen mit ihren verschwitzten Fangoria-Shirts saßen und sich gedacht haben, jetzt machen wir was mega, mega Cleveres. Da werden die Leute ja vor völlig ausrasten und irgendwie wahnsinnig werden, wie clever das hier wieder alles ist und was das wieder für ein gepfeffertes Statement über die Welt und alles Mögliche ist. Ich finde es einfach nur wack.
Ja. Gut, dann zum Spoiler-Part. Was ist denn für euch die große Erkenntnis an diesem Film?
Dass sie dachten, sie machen irgendwie so einen Meta-Horrorfilm, der noch irgendwie ein Statement über Erwartungshaltung an Horrorfilme und alles macht. Und da fängt es ja schon mal so an, weil eigentlich ist es ja eher, der Film ist ja nicht mal ein Horrorfilm, ist ja eigentlich eher so ein Torture-Porn. Also es gibt ja keine Situation, wo die Person, der irgendwas passiert, sich überhaupt wehren könnte. Also es ist ja nie so eine Konfrontation auf Augenhöhe, sondern Person A wird irgendwo drangebunden, kriegt mit dem Hammer auf den Kopf gehauen oder von Fuß gehauen oder die Kehle rausgeschnitten oder das Auge rausgeschnitten. Das ist ja einfach nur Torture. Und da dann zu sagen, dass das Horror ist, finde ich schon mal grundfalsch, weil das ist ja ganz oft so, auch in den einschlägigen Foren, was ist denn der krasseste Horrorfilm, den ihr jemals gesehen habt? Ja, A Serbian Film, wo ich so denke, was zur Hölle? Das hat mit Horror nichts zu tun. A Spit on Your Grave ist kein Horror. Daddy's Little Girl ist kein Horror. Das hat alles mit Horror nichts zu tun. Und der Film tut dann auch schon wieder so, als ob das irgendwas mit Grusel zu tun hätte. Bloß, dass wenn ich dieser Richtung des Films folge, haben sie ja alles inszeniert. Und das ist das Beste, was ihnen eingefallen ist. Also auch das ist mir irgendwie zu lahm. Und dann am Ende, wenn dann noch irgendwie diese Blattflix-Sache kommt, wo ich schon verstehe, warum sie nicht Netflix nehmen konnten und dann irgendwie eine Person nur so durch den Film durchseppt und ihm dann einen Daumen nach unten gibt, das ist noch ganz lustig. Aber was für eine Wahrnehmung von Horrorfilm-Fans ist das denn, wenn sie einen Film von Fans für Fans machen wollten und auch noch so einen Meta-Kommentar reinmachen, wo sie dann selber den Leuten, die Horrorfilme gucken, sagen, ja, guck mal, ihr seid viel zu doof für irgendwas, was wir hier geschaffen haben, aber sie ja selber für ihr eigenes Werk, ja, zu kurzsichtig waren, überhaupt zu erkennen, was da wirklich sinnvoll gewesen wäre als Metakommentar. Also das musst du ja viel früher irgendwie mal einleiten, dann am Ende einfach zu sagen, ja, das war ja ein Film. Dann hast du diesen super tumpen Typen, der anscheinend irgendwie der Regisseur ist, aber gleichzeitig auch ein nervliches Frack. Also das funktioniert ja von den Figuren her gar nicht. Und dann dieser coole Spruch von dir am Ende, ja, ist ja nur ein Film. Also das finde ich alles sehr lame. Also das ist so diese Art von Meta-Horror, die sich dann so scheiß Ironie reinflüchtet und sich dann auch eine Classic-Horror-Story nennt. Also dich durch so eine Meta-Kommentar und Satire gegen jegliche Kritik vorwarnen, machst du ja nur, wenn du weißt, dass du als eigenständiger Film halt einfach zerfetzt werden würdest.
Mhm.
Und das wäre er ja auch. Also wenn der ein ganz normales Ende gehabt hätte, dass sie sich als Final Girl da irgendwie raus befreit, was wäre das denn dann gewesen? Also
siehst du das ähnlich, André?
Jein. Also der Film ist ja quasi Metafilm im Metafilm. Also sie machen einmal die Meta-Ebene auf, dass es quasi jemand dreht einen Horrorfilm aufgrund dessen, das ist halt der Gag so, haha, deswegen kennt ihr das auch schon alles, weil es wird ja dann sogar im Dialog gesagt, ja, der Film ist scheiße, weil das kennt man alles schon. Also das ist halt einmal der Gag im Gag so. Der Typ ist einfach schlechter Regisseur, der will halt quasi einen Horrorfilm drehen. Gleichzeitig ist es ja aber auch im Grunde ein Snuff-Film. Also die Ebene, weil es sind ja echte Morde, die dann da on screen
sind. Stimmt, ist nicht mal Torture-Porn, ist eigentlich Snuff.
Ist eigentlich Snuff, wenn du es so nimmst, ja. Dann. Dann wird es halt gesagt, er macht einen Scheißfilm, er ist ein schlechter Regisseur. Und er macht dann eben so eine Hinter-den-Kulissen-Ebene auf. Und dann genau, was eben Tino halt sagt, kommt am Ende nochmal diese Meta-Meta-Ebene drauf von wegen, Horror-Streaming-Verhalten nochmal persiflieren. Wobei ich das nicht so ganz so harsch sehe wie Tino, weil ich fand das tatsächlich eigentlich schon ganz witzig, weil genau so, du hast gerade jetzt eben schon diesen bösen Film genannt, über den wir nicht reden wollen eigentlich, aber den Serben zum Beispiel oder andere Filme, die in die Richtung schlagen. Was haben wir denn alles gelernt über die ganzen Jahrzehnte? Wenn im Internet jemand im Forum schreibt, das ist der heißeste Film aller Zeiten, dann ist es wahrscheinlich nicht der heißeste Film aller Zeiten. Aber wie entsteht sowas denn? Indem die Leute diese Filme entweder gar nicht gucken oder genau das macht, was der Typ am Ende macht, nämlich einfach am Anfang spulen, ans Ende spulen. Ja, scheiße. Wenn er aber Glück gehabt hat, hätte er vielleicht noch irgendwo eine Szene gespult, wo gerade ein Splatter-Moment passiert oder irgendwas anderes Härteres passiert. Dann hätte er vielleicht doch einen Daumen hoch gegeben, dann irgendwie in Facebook reingeschrieben, ist ein krasser Film, voll viel Splatter. Aber hätten eigentlich trotzdem nicht geguckt. Also diese Ebene aufzumachen, ich verstehe schon, wo deine Kritik daherkommt, Tino, von wegen den Zuschauer irgendwie es abzusprechen, dass er das verstehen kann. Aber ich sehe das ja wirklich eher so dieses, ja, es ist halt nur noch Konsum und kein Film gucken mehr. Es wird halt nur noch durchgesappt. Und wenn man in den drei Zaps keine gute Szene gesehen hat, wo man irgendwie jemanden zerstückelt sieht oder so, dann ist es halt ein Scheißfilm. Und dann schreibt man entweder einen schlechten Kommentar halt irgendwie auf Amazon, groß an unsere Kategorie später kommt, und oder man entdeckt halt bei diesem schnellen Durchseppen irgendeine harte Szene und schreibt eben in die Horrorfilm-Facebook-Gruppe, boah, ist der krasseste Film, müsst ihr alle gucken. Von daher, das finde ich finde das eigentlich sehr, sehr smart sogar. Und ich meine, so gucken, also das kommt sicher nicht von ungefähr. Ich glaube wirklich, dass halt viele so Filme gucken, durchbingen, ohne es wirklich gesehen zu haben.
Ja, aber auch da so, aber hätte man...
Sekunde.
Ja, sorry.
Und deswegen, also die Vergleiche, die ich irgendwie so größtenteils gezogen habe, mal abgesehen von diesen symbolischen oder von den Szenenabläufen her, die man wiedererkennt, aber ich musste ganz halt an so eine Mischung aus irgendwie Cabin in the Woods, Behind the Mask, trifft 8mm und The Furies, so irgendwie, also dieser doppelte Meterboden plus dann aber eben diese Snuff-Ebene und dann halt einfach wirklich plakativ, ja, auch natürlich trotzdem möglichst irgendwie harte Gore-Torture-Szenen rausholen. Also eine ganz, ganz krude Mischung ist das Ganze irgendwie.
Ja, aber auch die Szenen waren ja auch nicht hart. Also so dieses so verhuscht irgendwie andeuten, dass jemand ein Auge rausgeschnitten bekommt. Also du siehst halt nur den Hinterkopf. Das ist doch immer dieses, was will der Film von mir?
Also das also muss ich, da muss ich sagen, das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Denn
als man noch nicht weiß, dass es so ein Metafilm ist, so atmosphärisch fand ich das auch gut, aber dann so zu tun, hey, wir drehen hier einen Horrorfilm, also jetzt da lehne ich mich ja weit aus dem Fenster, aber wenn wir heute beschließen, einen Snuff-Film zu drehen, würden wir doch das Maximum rausholen. Also es würde doch dann einfach wie diese ganzen, wie heißen sie, diese Guinea-Pig-Dinger?
Ja.
So würde das doch halt sein. Also würde doch voll draufgehalten werden. Niemand macht doch einen Snuff-Atmosphäre-Film.
Genau, aber die Frage stellt sich ja dann doch, aus welcher Perspektive sehen wir jetzt gerade das, was dort passiert? Sehen wir das aus der Perspektive der im Film Filmemacher oder sehen wir das aus der Perspektive der eigentlichen Filmemacher, also von den beiden italienischen Herren, die den Film gemacht haben?
Und ja, so sehen wir es und auf einmal springt es dann und dann merkt man, okay, sie haben halt auch richtig räudige Kameras, also auch diese letzte Einstellung aus der Kamera, also man sieht ja auch, dass das als Film halt ein richtig räudiger Dreck geworden wäre. Also vorher sah es wie ein Film, ich finde auch, der sieht gut aus, der hat eine schöne Atmosphäre, das funktioniert also, aber er sieht halt auch wie ein Film aus und das, was dieser Filmemacher da machen will, ist ja einfach nur 0815 Amateur-Handy-Filmerei. Also auch das beißt sich ja von der Tonalität und von der Intention komplett und da weiß ich gar nicht, was das Statement sein soll.
Aber nein, also das finde ich jetzt nicht. Man sieht doch dann irgendwann später, ist sie doch da in diesem Studio, wo diese ganzen Dings, Monitore hängen und so weiter. Mhm. Und ich finde, das hat schon einen deutlich größeren Produktionsaufwand. Ich meine, die haben da schon ihren Trailer und so, in dem sie hocken und sich irgendwie gegenseitig angiften. Der irre Bruder und die Schwester.
Ja, aber das wirkte eher so, als ob die da wohnen, oder? Also wäre wie so ein Redneck. Also sollte das wie so ein Filmset?
Nee, ich glaube, das sollte wirklich, ich glaube, das war auch nochmal ein Gag, weil das sollte wie so ein Wohnwagen, so ein Star-Wohnwagen abbilden, wo normalerweise eben die Stars drin hocken und hier wie zum Beispiel in Once Upon a Time in Hollywood, wo DiCaprio seinen Meltdown hat. Ich glaube, sowas sollte das eher darstellen.
Ja, so. Also für mich wirklich.
Vielleicht bin ich dann auch einfach, oder vielleicht hinterfrage ich die logistische Seite von so Filmen also, zu sehr. Also wo kriegt man die ganzen Leute her? Wer hat Bock, mitten in der Nacht die ganze Zeit rumzustehen, auf diese Atmosphäre-Sachen zu warten? Ja, aber wie oft muss man Szenen drehen, damit die wirklich funktionieren? Also irgendwie ist es, dann darf ich sowas, glaube ich, logistisch nicht zu sehr hinterfragen.
Okay, ja. Ich verstehe eure Punkte und ich finde es super geil. Ich finde es super geil, dass ich was völlig anderes in diesem Film gesehen habe. Denn ich sehe das alles, was ihr sagt. Und ich verstehe das auch, was ihr sagt. Und ich glaube, das ist auch das, was diesem Film das Kreuz brechen wird. Denn entweder man sieht das erst gar nicht, diese Ebene mit dem Zuschauer, oder man fühlt sich selbst, glaube ich, ein bisschen zu clever, um eben von dieser Metaebene unbedarften, weiß ich nicht, Netflix- oder Bloodflix-Zuschauers oder was weiß ich, wirklich angegriffen zu werden, so, weißt du, also man fühlt sich ja nicht beleidigt dadurch oder so, man, ich weiß nicht, ich denke mal, euch beiden ging es nicht so, dass ihr euch gefühlt habt, als hätte man euch den Spiegel vorgehalten, so von wegen, oh, wie kann der es wagen, sowas über mich zu sagen? Also so war es ja nicht, oder?
Nein, nee, weil ich spule ja keine Horrorfilme dreimal vor und bewerte die dann irgendwie auf Netflix.
Ja, aber trotzdem, aber ich meine, wir gucken uns ja auch Filme an.
Wenn wir nicht für einen Podcast. Also dann hätte ich den auch durchgesäppt, wäre wahrscheinlich auch an dieser Endstelle gelandet, hätte gesehen, okay, die letzte Stelle im Film ist, wo jemand den Kopf geschossen bekommt. Gut, dass ich nicht die 60 Minuten dazwischen geguckt habe.
Ja.
Und darauf basierend, also ich vergebe keine Wertung für Filme, die ich nicht komplett gesehen habe, aber dass ich sowas durchseppen würde und da hilft dann ja auch keine Splatter-Szene. Also ich weiß halt nicht genau, was das für eine Zielgruppenwahrnehmung ist, dass Leute nur nach Splatter-Szenen in irgendwelchen Filmen suchen, die sich als Horror verkaufen.
Ja.
Also er will ja Horror, der will ja Atmosphäre-Gruster sein und kein Splatter-Film. Also
ja, aber da vertust du dich aber gerade jetzt mit der Wahrnehmung des Regisseurs aus dem Film und den Menschen, die sie, glaube ich, am Ende dieser Endszene persiflieren wollen. Weil da wollen sie wirklich, glaube ich, nur diese Gore-Bauern persiflieren, die einfach nur durchgucken.
Ja, aber welche Gore-Bauern haben denn ein Netflix-Abo? Also wer geht dann auf Netflix und denkt, jetzt gucke ich mir mal einen richtigen Gore-Film an?
Na, die also Frage ist, wer hat kein Netflix-Abo? Also
ja, ja, aber niemand geht auch auf Netflix, zappt durch oder beziehungsweise
oh,
sind
doch,
so
glaube ich schon. Also die Wahrnehmung
auf
auch
Netflix hart.
Ja, eben
Filme.
A, das und B. Ich meine, es gibt genug Leute, die auch nicht verstehen, wenn das Filme geschnitten sein können, wo sich wundern dann, oder war gar nicht hart und haben halt irgendwie eine Cut-Version von Eden Lake gesehen auf Netflix.
Ja, also, aber das jedenfalls, das ist genauso wie dieses, dass dieser Veronica oder wie der hieß, der gruseligste Film aller Zeiten ist, weil den auf Netflix kaum jemand fertig geguckt hat. Das ist ja genauso ein Quatsch, weil den hat kaum jemand fertig geguckt, weil keiner Bock hatte, fertig zu gucken. Nicht, weil er so gruselig war, dass man es nicht mehr ausgehalten hat. Und so ein Film wie jetzt, dieser Classic Horror Story, ist doch auch Teil des Problems, weil man ja so Filme, man guckt 10 Minuten, merkt so, boah, das ist ja derselbe Scheiß wie immer, zappt ein bisschen durch, merkt so, oh, das ist ja derselbe Scheiß wie immer, weil vielleicht diese Metaebene verloren geht und dann sich so denkt, ja, okay, schon wieder so eine mittelmäßige Netflix-Eigenproduktion, Daumen nach unten. Und da soll man dann sagen, oh, weil es jetzt 100 mittelmäßige Netflix-Produktionen gab, kommt jetzt mal eine, die so einen krassen Meta-Gag darüber macht, dass so viel Mittelmaß auf Netflix ist und wir uns selber mal an die eigene Nase fassen sollten, ob wir vielleicht einen Film nicht was anderes erwarten, als sie uns geben. Und ich meine, der Film gibt mir ja auch vorher gar nichts anderes. Und dann sagt er, ja, das ist aber auch deine Schuld, dass du irgendwie was Besseres erwartest.
Okay.
Also.
Ich würde jetzt mal kurz gerne darauf eingehen, was ich aus diesem Film
ja,
sage.
Ja, bitte. Ja, öffne uns die Augen.
Ja,
uns
ich weiß nicht, ob ich euch die Augen öffne. Vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung und ich lege da zu viel rein. Aber tatsächlich habe ich mir mal so ein paar Sachen durch den Kopf gehen lassen, nachdem klar wurde, worum es in diesem Film eigentlich geht. Und vor allem, worauf dieser Film tatsächlich so ein bisschen aufbaut, also seinen Mythos da aufbaut. Denn ich war so ein bisschen irritiert, es heißt am Anfang hier Kalabrien und bla bla bla. Dann kam schon so ein erster Mafia-Spruch. Dann kam der Witz von dem Regisseur, so von wegen, der Typ irgendwie war, also wurde erzählt, wie die beiden sich da unterhalten und der eine sagt, ey, bist du Mafiosi? Und so, nein, es gibt auch Leute, die essen Pizza und trotzdem sind sie irgendwie nicht aus Süditalien und sonst irgendwas. Und dann sagt er halt, ey, ja, und am nächsten Tag muss ich ihn halt umbringen. Und dann erweist sich, und dann kommt diese Geschichte mit Osso Mangrosso, Carcanosso.
Ja, und Oscar Rosso, irgendwie sowas.
Ich hab mir diese Namen doch irgendwo hier aufgeschrieben, beziehungsweise rausgesucht. Ah, hier. Osso Mastrosso und Carcanosso. Und das kommt dann nochmal vor. Und ich dachte mir so, was ist das? Ja. Und warum betonen sie das so? Und dann kommt nochmal dieser Spruch, ja, von wegen, ah, Italiener können keine Horrorfilme drehen und so weiter. Und ich dachte mir, was wollen sie denn jetzt damit? Und dann habe ich mir das mal angeguckt, was das ist. Und Osso Mastrosso und Carcanosso sind halt wirklich, das ist die Legende, auf der sich die Mafia aufbaut. Ja, also das sind drei spanische Ritter, die nach Italien gekommen sind, weil sie einen Edelmann umgebracht haben, der ihre Schwester vergewaltigt hatte. Und dann haben sie sich in den Höhlen da auf der Insel, haben sie sich versteckt und haben halt in der Zeit des Exils und des Untertauchens haben sie halt diesen Ehrenkodex entwickelt und diese ehrenwerte Gesellschaft ins Leben gerufen, die dann halt durch Italien oder nach Italien ausgewandert ist und oder sich in Italien verbreitet hat und es dann halt zur Cosa Nostra, zur Camorra und zur 'Ndrangheta kam. Und diese 'Ndrangheta ist in Kalabrien die ansässige Mafia und ist mit die, ja, der stärkste Arm, der weit verbreitetste Arm irgendwie der italienischen Mafia. Und dann kommt dieses Essen und dann geht die Frau auch zu, also diese alte Frau, diese Matriarchin, geht ja hin und sagt halt so, hey, ich muss halt auch irgendwie gucken, wo wir bleiben, so, ne? Und fährt dann mit diesem Polizeiauto weg. So, ja, also wir wissen, diese Frau ist Mafiosi oder Mafiosa, ich weiß nicht, was man dazu sagt, und fährt halt im Sinne der Polizei, fährt sie halt weg, die halt mit angesehen hat, dass da eine Frau mit Nägeln in den Händen irgendwie an so einem Esstisch hockt. Und die Mutter, also diese Matriarchin sagt dann halt auch noch zu denen, ey, ich bin doch eure Mama. Ja, ich kümmere mich doch um euch und was weiß ich. Mhm. Und ich habe mir dann halt mal so ein bisschen was durchgelesen, als ich diese Namen eingegeben habe, so von wegen, was das für eine Bedeutung hat. Diese Legende ist vermutlich Bullshit. Ja, also das ist halt einfach nur ein Mysterium, dass
Folklore.
Folklore, ja, dass die Mafia benutzt oder die ehrenwerte Gesellschaft oder halt eben diese Verbrecher benutzen, um halt diesen Mythos aufzubauen. Das ist wirklich Part. Diese Legende musst du halt auswendig kennen. Die musst du wissen, wenn es halt zu diesem Initiationsritual kommt. Und ich habe mir dann, wie gesagt, so ein, zwei, es gibt vom BKA zum Beispiel, gibt es halt so einen Text, so ein PDF, das kann man sich runterladen. Und noch so ein anderes PDF habe ich gefunden über so einen Typ, der halt sich versucht hat, da mal in diese Geschichte, in diese Blutlinie da einzuarbeiten. Und das ist wohl echt dieser ganze Mummenschanz, sagen wir es mal, diese ganze Theatralik, das ist wohl ein riesen Business-Zweig für eben auch gerade die 'Ndrangheta. Und wenn man sich das jetzt mal so alles betrachtet, ist dieser Film für mich einfach ein Kommentar auf eine jahrhundertelange Hassliebe oder beziehungsweise Zweckgemeinschaft, die Italien halt eben mit den Mafia-Clans oder mit der Mafia generell eingeht. Weil die Verbrecherorganisation gab es schon vor der Gründung der italienischen Republik. Ja, die waren schon immer da und haben schon immer, ja, sowohl für die Bevölkerung gesorgt, als auch wirklich brutalst sich in der Bevölkerung Respekt verschafft. Und genau das, diese Theatralik, diese Masken, diese armen Bauern, die da für irgendwelche Snuff-Filme, sag ich mal, missbraucht werden, die kriegen Essen, die kriegen Geld, die kriegen Nahrung, die Mafia kümmert sich um sie, aber die Mafia möchte auch eben Geld mit ihnen verdienen. Und das macht sie jetzt in Form von Snuff-Filmen. Ja? Und ich finde das halt schon einfach a classic horror story in dem Bezug, das ist das, was die Mafia seit Jahrhunderten mit den Italienern anstellt. Das habe ich in diesem Film gesehen.
Okay, also finde ich gut, finde ich auch eine Interpretation, die dem Film irgendwie schon eine zusätzliche Ebene gibt, lässt natürlich die Frage unbeantwortet, wie man Snufffilme überhaupt Geld macht, weil ich glaube, wenn du Mafiosi bist, gibt's viele Wege, wie du einfacher Geld machen kannst, als Snufffilme zu drehen, weil ich glaube, der Markt für Snufffilme ist doch relativ klein. Und dieses, dass man sich noch Zusatzinformationen durchlesen muss, ja ein bisschen so wie wenn ich jetzt zu dir sage, ja, wenn du Spukschoss vom Spessart nicht gruselig findest, bist du selber schuld, du hast dich halt in die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz nicht eingearbeitet.
Ja, aber vorher. Ich glaube schon, dass also, in Italien diese drei Namen deutlich präsenter, prägnanter und bekannter sind. Ja, und dieser Film ja halt nun mal halt auch aus Italien kommt. Und
ja,
ich glaube halt, dass dieser Film echt einfach nicht eben als genau das verstanden werden sollte. Oder ich glaube, dass die Macher die Absicht hatten, da hier wirklich eher so ein bisschen Kommentar auf die Geschichte Italiens zu machen als und auf diese klassische Horrorstory halt eben. Auf diese Schreckensherrschaft, auf diese Gewalthistorie, ja. Und eben das eben als diese klassische Horrorstory versteht und nicht irgendwie das, was in dem Film eigentlich passiert. Ja. Also, wie gesagt, das ist das, was mir halt irgendwie, was mir halt plötzlich dann hängen geblieben ist, wo ich mir gedacht habe, die sagen diese Namen nicht so oft, die beziehen das nicht so direkt darauf, wenn die da nicht irgendwie was hintersehen würden. Und wenn man sich das mal anguckt und wenn, wie gesagt, nach dem, was ich so gelesen habe, halt auch mit der ganzen, ja, mit diesen ganzen Ritualen, die Mafia hat und diesen ganzen Riten, ja, und diesem Kodex, ja, und dann halt auch mit dem Prinzip der Einschüchterung, der gewaltvollen Einschüchterung so. Ich finde, das kann man wirklich auf den Film übertragen.
Dann macht vielleicht sogar das Ende, also ich meine jetzt nicht vom Netflix-Ende, sondern dem Ende, wo sie dann auf den Strand kommt und alle filmen sie und sie geht dann ins Wasser und so. Unter dem Aspekt macht dann vielleicht sogar das so ein bisschen Sinn, weil dann könnte man sagen, jeder sieht das auch, was da abgeht in Italien, aber keiner handelt.
Eben. Und das ist, glaube ich, das Ding. Wenn man sich mal so diese modernen italienischen Filme anguckt, ja, ich glaube, Timo hatte auch diesen einen gesehen, diesen Verräter, hieß der Il Traditore oder so, glaube ich, hieß der. Auch kein wirklich mitreißender oder wirklich allzu gelungener Film, aber und auch wenn man sich so Filme anguckt wie Il Divo oder was halt Sorrentino auch macht.
Ich finde diesen Sizilian Love Story, wo auch dieser Junge, der ist ja so ein bisschen wie Amelie versus Narcos, so ein bisschen.
Ja.
Habt ihr den gesehen?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Nee, habe ich auch
weil
nicht gesehen.
Weil der war ja auch todtraurig, wo sich halt auch so ein Mädchen in einen Jungen verliebt und der ist dann halt auf einmal weg und niemand erklärt ihr, was los ist, weil es ja auch dieses Gesetz des Schweigens, diese Omerta gibt.
Ja, genau.
Und der war halt einfach der Sohn des Bürgermeisters und der wurde halt von der Mafia entführt und sie denkt dann halt, dass er irgendwie in so eine Fantasiewelt abgedriftet ist und sie bildet sich dann halt auch immer ein, dass sie ihn in ihren Träumen sehen kann und das ist halt so ein ganz knallhartes Entführungsdrama plus so eine fabelhafte Welt der Amelie oder eher so Pans Labyrinth-Mischung, weil sie halt einfach langsam verrückt wird, weil halt keiner mit ihr spricht und sie nicht versteht, warum niemand sagt, dass er weg ist und es fast so wirkt, als ob er nie existiert hätte. Und den fand ich halt auch echt wirkungsvoll, gerade wegen dieser ganzen Tragik und diesem, dass halt alle wissen, okay, unser Kind ist wahrscheinlich weg, wir können nichts machen, aber die Mafia ist halt einfach stärker.
Ja.
Und auch dringender Guckbefehl an der Stelle.
Und das meine ich halt, weißt du, also ich habe das Gefühl, dass dieses Zusammenleben, diese Zusammenleben mit dieser Parallelwelt oder mit dieser Unterwelt halt eben, das ist so ein präsentes und immerwährendes Thema in Italien, dass es halt wirklich in alles irgendwie mit einfließt. Und wenn es halt die Gelder sind, die halt irgendwie für irgendwelche Filme zur Verfügung gestellt werden, ja. Und ich meine, ja, mir ist dieser Satz so hängen geblieben, ja, die Italiener können keine Horrorfilme machen, so, wo ich mir gedacht habe, stimmt das oder ist das eigentlich? Wir wissen alle, die Italiener haben sehr viele Rip-Offs in ihrer Karriere begangen, so, ne? Wir schätzen auch genau deswegen ziemlich viele italienische Regisseure. Und jetzt auch ein Dario Argento, wenn er jetzt was Originäres geschaffen hat, war das trotzdem teilweise inszenatorisch manchmal Kraut und Rüben. So. Ja, was ja auch keiner abstreitet. Und trotzdem werden diese Filme geschätzt. So. Und ja, ich weiß nicht. Also, deswegen muss ich sagen, habe ich absoluten, also macht mir A Classic Horror Story irgendwie, beeindruckt mich irgendwie doch eine ganze Spur mehr, obwohl ich eben genau das alles sehen kann. Und ich glaube, ich befürchte halt wirklich, dass die meisten Leute sich auf diese eben die Meta, auf das Meta-Kommentar zu dem Zuschauer verhalten und eben halt auf diese, sag ich mal, Hommage an klassische Horrorfilme eher konzentrieren und eher irgendwie das wahrnehmen als eben diesen Aspekt, ja. Und er ist für mich, wie gesagt, er ist für mich sehr präsent gewesen, sonst hätte ich mich nicht um diese drei Namen gekümmert. So, der wie heißt die, Fabian oder so, der Regisseur, der sagt ja, oh, diese Geschichte habe mir meine Oma erzählt, so. Und dann hätte ich gedacht, ja gut, komm, scheiß drauf. Irgendeine Geschichte brauchen sie, um halt diesen Kult oder sonst irgendwas zu rechtfertigen oder eben halt die Gewalt zu rechtfertigen. Aber dass das dann halt später nochmal so auftaucht und dass dann wirklich diese Mafia-Frau dann da sitzt, so, das hat mir halt dann einfach zu denken gegeben.
Ja, verstehe ich alles total. Also mir sind die Namen auch aufgefallen. Und ich habe dieses Mafia-Ding mitschwingen hören. Aber mich hat das dann in dem Moment, bei mir hat es nicht Klick gemacht, dass ich mich darauf mehr konzentriere, weil ich zu sehr in dem anderen Vertrieb war. Und ich war sogar eher sauer, dass mir, deswegen meinte ich eben vorhin mein Kritikpunkt, dass mir die Akte falsch aufgeteilt sind. Ich war halt dann eben sauer, dass mir der Film aber eben vor allem auch diese, ab diesem Moment mit dem Tisch und eben dieser Frau, dieser Mafiosi offensichtlich, dass er mir nicht mehr Futter dafür gibt, dass er mir nicht erklärt, was ist das denn, wo fährt die hin, wer war das, wer ist der Polizist, als sie dann später dann da zu diesem Wohnwagen geht, wo sind denn alle anderen Statisten, die eben am Tisch saßen, sind die auch da, sind die woanders, also da war ich eher sauer dann eben, dass der Film mir da eben überhaupt nicht mehr Futter gibt, was ich damit jetzt anfangen soll. Und ja, bin ich halt ein bisschen Bertino, klar, wenn man sich dann erstmal selber da eingraben muss, dann ist halt immer die Frage, ne? So,
ja.
Klar, das mag dann vielleicht das Publikum in Italien dann schneller zugänglich, also für das Publikum in Italien schneller zugänglich sein, weil sie mit diesen Begrifflichkeiten und der ganzen Thematik einfach vertrauter sind. Für mich halt dann als Deutscher bin ich dann halt so, ja, okay, habe ich halt echt nicht kapiert in dem Sinne. Aber es macht schon, wie gesagt, Sinn. Und ich, gerade mit dem, sage ich ja, das Ende am Strand macht dann auch für mich halt unter dem Aspekt sind dieses nach dem Motto, wir sehen es, aber wir gucken nicht hin quasi. Oder wir gucken hin, aber wir handeln nicht.
Oder wir gucken nur durch den Bildschirm.
Oder wir konsumieren es nur passiv. Ne? Das habe ich natürlich dann auch wieder eher auf das Horror-Ding irgendwie umgelegt. Aber ey, ist spannend. Ich finde ich mega spannend. Hätte ich jetzt so tief never gesehen. Ja. Aber also mir ist es aufgefallen, aber kam nie der Punkt, wo ich mir dachte, Moment, das hat was zu bedeuten. So, ich war eher dann so, erklär mir mehr davon, du Scheißfilm.
Ja, das ist so ein bisschen dieses Ding, weil für mich war der Film halt ab der Stelle, oder hat er mich atmosphärisch verloren, als man halt gesehen hat, dass sie über so Funkgeräte miteinander reden, wo du halt bis zu dem Punkt noch denkst, okay, vielleicht sind es wirklich irgendwelche Dämonen oder Monster oder sonst irgendwas, aber sobald halt Technik oder Kommunikationstechnologie eingesetzt wird, mit der halt irgendwelche Leute, die merkwürdige Masken aufhaben, miteinander kommunizieren, ist halt ein bisschen der Schrecken weg. Und ich finde diese Lesart am Ende cool, also ich finde es auch legitim, dass man das dann so wahrnimmt, aber dann hat er halt so ein bisschen dieses ähnliche Problem, was auch One Cut of the Dead hat, wo man auch jedem dazu sagen muss, der nicht sich auf was komplett einlassen kann, ja, halt mal die erste halbe Stunde durch, das wird dann schon gut und erklärt sich auch alles.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen dieser Punkt, also wo man so, also jetzt mit dieser deiner Interpretation denke ich auch, okay, vielleicht habe ich dem Film ein bisschen Unrecht getan, vielleicht steckt da mehr drin, aber es kommt halt zu spät.
Ey.
Also das ist halt so ein,
und da sage ich halt,
wie wenn man halt so einen Film erfährt, wo man so denkt, ja, es war ganz okay, danach erfährt man ja, die Hauptfigur hat alles selber gemacht, ein jahrelanger Kleinarbeit, wo man dann denkt, Respekt, dafür war das ganz gut, aber man erfährt es halt zu spät.
Ja, und deswegen habe ich vollstes Verständnis für eure Wahrnehmung. Ich war halt so gespannt drauf, ob ihr das irgendwie auch wahrgenommen habt, so, und beziehungsweise ob euch das irgendwie auch beschäftigt hat. Aber für mich ergibt es schon ein gewisses Bild. Ja, und deswegen bin ich ein bisschen positiver
sowas mag ich ja generell immer, wenn jemand in irgendwas mehr sieht, ob es jetzt berechtigt ist oder unberechtigt ist, solange es halt begründet werden kann. Also in dem Fall finde ich es auch berechtigt, aber manchmal hat man ja zu Filmen auch so eine krasse Interpretation, wo andere Leute sich denken, das ist doch totaler Quatsch, dass man redet sich's irgendwie schön, wird ja dann oft gesagt.
Ja, genau. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu schön geredet, aber das waren halt so alles Punkte, die für mich dafür sprechen so.
Nee, ja. finde ich mega spannend. Und das Ding ist ja, ich bin halt trotzdem von deiner Wertung, das sind glaube ich 3 auf Box gegeben, da lag ich ja genauso bei dir, weil ich fand ihn ja trotzdem nicht schlecht, weil er hatte halt nur seine Momente und er hatte eine gute Atmosphäre und er sah gut aus und so. Und zum Beispiel, es gab so eine Szene im Film, die hatte mich dann auch so atmosphärisch echt gekriegt, fast ein bisschen gruselig. Das ist das, klar, wird dann später natürlich alles quasi, ist dann nichtig, sobald der Twist kommt, aber trotzdem, als sie auf diesem Autofriendhof fahren, ne, natürlich direkt irgendwie von Dustin Dawn im Kopf und Hills Have Eyes und Co. Und sie sitzen da im Auto, die Hauptdarstellerin mit dem kleinen Mädchen. Und sie hat ja dieses Tagebuch.
Ja.
Und sie reden so ein bisschen und dann sagt sie halt so, ja, wie kommt man denn aus diesem Wald raus? Und sie, ja, genau, dann schreibt sie halt da rein, das ist kein Wald. Da war ich so, okay, alles klar. Ja. Das war, also es gab so kleine Momente, da war ich auch echt so ein bisschen gegruselt, ja, so, das fand ich eigentlich alles cool. Also der Film hat ja auch seine Momente, nur eben, ja, der Punkt ist halt, das wird natürlich alles ad absurdum geführt, sobald du eben natürlich diesen Twistpunkt erreichst, ja.
Ja.
Aber trotzdem, aber immerhin, ich finde den nicht unsehenswert, ja, aber ja, man muss sich ja vielleicht dann eben anscheinend doch ein bisschen mehr beschäftigen, als es den Anschein hat.
Und ich meine, immerhin probieren sie wieder was. Also mir sind ja lieber so Filme, die mich auch ärgern, weil ich sie als gescheitert empfinde in dem, was sie machen wollen, lieber als so Sachen wie Fear Street, die komplett auf Nummer sicher spielen und ich mir so denke, ja, okay, davon gibt's halt schon viel zu viel. Also dann lieber so ein Ding, was halt gegen die Wand fährt und sich auch komplett irgendwie aus meiner Sicht in Sachen verrennt, die ich anders sehe. Aber daran kann man sich wenigstens irgendwie reiben. Also man merkt ja auch schon, dass wir jetzt länger über den reden als über den vorher. Obwohl es jetzt so wirkt, als ob wir ihn zwei Leute als Katastrophe empfanden. Eine Person als immerhin achtenswert. Und so ist es ja eigentlich gar nicht. Also der hat schon was. Ich finde auch, er sah gut aus. Also
ich fand auch, er sah gut aus.
Gut, ja. Gute Optik. Also das technisch alles toll. Und dann ist es halt, ja, ein streitbarer Film. Aber das ist ja auch das, was man häufiger mal will.
Ja, und vielleicht könnt ihr euch da draußen irgendwie auch nochmal dazu hinreißen lassen, sich den Film anzuschauen. Oder falls ihr ihn schon gesehen habt, wird uns auch natürlich brennend eure Meinung interessieren.
Ja, das stimmt.
Was ihr da drin gesehen habt, ob ihr das gesehen habt, eher wie die Tino oder André oder dann vielleicht auch so ein bisschen von dem, was ich jetzt drin gesehen habe. Das würde uns wirklich mal interessieren. Bitte denkt dran, vielleicht uns irgendwo das mitzuteilen. So, jetzt kommen wir
also
schnell
mal zu dem. Das meiste, was ich so gesehen habe, weil ich glaube, echt schon viele haben die geguckt, was ich so in meiner Spamme bekommen habe. Und was ich halt so gelesen habe, die waren alle wirklich auf unserer Schiene eher. Also ich habe nicht bei einem Mini-Review, bei uns auf dem Discord auch und auf Letterboxd, ich habe nicht einmal irgendwo das Wort Mafia gelesen. Also, also der wird an seiner, glaube ich, wirklich an seiner, kartografischen Hürde dann scheitern. Einfach, wenn man einfach zu diesem Thema, natürlich auch zu dem Land, nicht den Bezug hat in dem Sinne. Und das einfach eben vielleicht hört, aber eben sage ich ja, wie bei mir, es kommt nicht dieser Klickmoment, das hat was zu bedeuten, und zwar mehr als nur Name-Dropping oder so.
Ja, und warum sie halt auch nicht irgendwo wie so, wenn sie schon allen möglichen Kram findet, warum sie nicht irgendwo ein Bilderbuch findet, wo irgendwie die Geschichte von Osso, Matrosso und Co. kurz erklärt wird. Also so 30 Sekunden sowas durchblättern, dass man so zumindest ein bisschen mehr Fleisch an diese Theorie dran bekommt.
Ich glaube, das ist nicht unbedingt die Kinderbuchlektüre. Die,
ja, aber weißt du, was ich meine? Weil, deine Interpretation, also es wäre ein bisschen so, wie wenn ich bei diesem der Fluch von Darkness Falls irgendwie, ja, die Zahnfee, irgendwie ist das ja auch ein bisschen irgendwie auch so eine Kritik auf die Dentalindustrie und so. Also das könnte man sich mit Sicherheit auch hinkonstruieren, weil dann, wenn man mal ein bisschen über die Zahnfee durchliest, da wird dann irgendwie ein Zahn unter das Kissen gelegt und dafür gibt's dann halt Geld. Das erzieht die Kinder schon früh zu so einem kapitalistischen Gedanken und so. Also das kann man sich ja auch dann so hin interpretieren, aber in Wirklichkeit haben sie halt einfach irgendwas gebraucht, um Figuren zu haben, die die Handlung in Gang setzen.
Ja. Aber das glaube ich bei
diesem. Aber das könnte eine neue Rubrik werden, so 0815-Filme sich so hochchassen mit irgendwelchen intellektuellen, philosophischen Interpretationen.
Ja, hat ja zum Beispiel hier Death Wish, der letzte, das Remake mit oder Reboot mit Bruce Willis.
Bruce Willis,
ja.
Da hat ja Wolfgang M. Schmidt den entscheidenden Faktor wohl in diesem Film entdeckt, den kaum ein anderer gesehen hat. Nämlich gibt es irgendwann wohl eine Szene, da liegt jemand im Krankenhaus und die Tochter von Bruce Willis sitzt mit einem Buch vor dem Krankenbett und liest der Person, glaube ich, irgendwas vor. Und Wolfgang meinte, es ist entscheidend das Buch, was sie in der Hand hält. Ich weiß den Namen des Autors nicht mehr oder was das für ein Buch war, aber er sagt, dadurch, dass sie dieses Buch in der Hand hält, kriegt der Film so einen intelligenten und cleveren Metakommentar, glaube ich. Irgendwie sowas. Das
stand für alle von Karl Marx.
Ja, ich weiß nicht, ob
es. Oder dieses Dieter, oder dieses Maschmeyer-Buch, jeder kann reich sein. Ja, aber da denke ich mich mal rein, weil, wenn man eins über Wolfgangs Thesen nicht sagen kann, ist, dass sie anfechtbar sind.
So. Außerdem hat der Film nur einen klugen Meta-Kommentar, das ist der Tisch.
Ja, der Tisch ist der Hammer, ja. Dass sie den Gag wirklich bringen, dafür zolle ich Eli Roth heute noch Respekt.
Ist so.
Und also das ist nicht wirklich dafür, viel Respekt, den ich ihm mittlerweile noch zolle.
Ja, aber für die Szene, den Gag, der ist gut. Ja.
Ja. So.
So.
Kommen wir von der einen klassischen Horrorstory zur nächsten klassischen Horrorstory.
Kommen wir mal nach Haus.
Ja, kommen wir nach Haus, genau. Und zwar zu Haus, der auf Deutsch auch geilerweise das Horrorhaus heißt, oder? Das ist der deutsche Untertitel.
Ja, also ich weiß aber nicht, ob er jemals so im Fernsehen kam, weil ich glaube, er kam immer nur als Haus und immer mit diesem Skelettfinger, der so klingelt.
Genau. Und das war für mich damals der entscheidende Faktor, warum ich mir diesen Film unbedingt ansehen wollte. Denn es gab zu meiner Zeit, als ich in die Videotheken erstmals gehen durfte, schon in viel zu jungen Jahren, da gab es, glaube ich, schon mehrere. Und das fand ich schon geil, dass diese Skeletthand dann plötzlich halt, also zwei Finger zeigt. Und dann nochmal irgendwie in einer anderen Pose zu sehen ist und so. Und da habe ich mir gedacht, geil, die Filme müssen so gut sein, da wollten Leute mehr von sehen. Deswegen haben sie auch mehr Filme gemacht. Und weil die alle so gut sind. Und deswegen wollte ich unbedingt Haus sehen. Von Steve Miner aus dem Jahr 1986, den wir jetzt hier besprechen, weil Tino in einer der letzten oder im Rahmen der Vorarbeit für eine der letzten Ausgaben gesagt hat, Haus habe ich noch nie gesehen. Oder? Ja,
das stimmt. Genau. Ja, wegen Nacht der Creeps, wo alle Figuren nach Horrorfilmregisseuren benannt sind. Eine Person heißt auch Miner. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich von Steve Miner halt noch nie Haus gesehen habe. Aber eben genau wie du es auch gesagt hast, auch mit dieser kindlichen oder Teenie-Fantasie diesen klingelnden Skelettdaumen ja mit so viel Vorerwartungshaltung erfüllt habe. Plus dann noch gedacht habe, es ist der Cryptkeeper, der da klingelt. Also wo man alles so, was man an Infofetzen hatte, so wild im Kopf ineinander gewoben hat und sich auch ausgedacht hat, wie der Film wo es sein könnte, dann aber nie irgendwie ausgeliehen bekommen von den Eltern, weil Horror halt. Und dann irgendwie auch aus den Augen verloren, weil dann hatte man ja so diese Distinktionsphase, wo man auch keine älteren Sachen geguckt hat, sondern immer nur das Neueste vom Neuesten. Dann wurde man endlich erwachsen und weise und dann habe ich ihn komplett vergessen.
Dann hat der Finger keine Botschaft für dich mehr.
Nee, und dann war immer so, dass er immer mal so aufgeploppt ist, aber dann dachte ich halt so, okay, wird schon so ein, und ich wusste ja, dass es eine Komödie eigentlich ist, und dann, wenn man mal eine Horrorkomödienlaune war, was ja eh selten vorkommt, greift man irgendwie schon immer zu denen, die man doch eher schon gesehen hat, anstatt so eine ältere Komödie rauszuziehen, weil ältere Komödien ja auch oft dann erstaunlich behäbig so aus heutiger Sicht wirken, und irgendwie ist dann halt Haus immer so durch dieses Pile of Shame Abarbeitungsraster gefallen.
Ja, kann ich's unterschreiben.
Aber ja, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich muss sagen, Haus wollte ich immer sehen anhand eben der VHS-Cover oder der der verschiedenen Anzeigen, die man immer in den Videomagazin-Heftchen, die auch in der Videothek auslagen und so, mitgenommen hat. Oder in den Kinomagazinen und so weiter. Und ich habe die dann auch gesehen. Und für mich war lange Zeit der zweite Teil mein Lieblingsteil. Es gab auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt erstmal nur zwei Filme, so als ich das schon mitbekommen habe. Aber ich habe dann relativ schnell mitbekommen, dass es noch einen dritten gab plötzlich. Und dann irgendwann später habe ich auch noch einen vierten mitbekommen. Aber die haben mich dann schon nicht mehr interessiert, weil es dann schon nicht mehr so wirklich meinen Geschmack getroffen hat, oder weil ich schon nach dem zweiten gemerkt habe, das geht gar nicht mehr so in die wirklich gruselige Richtung, sondern es ist mehr eher Abenteuerfilm.
Ja, der dritte heißt ja offiziell auch gar nicht Haus, der wurde so drunter vermarktet, der heißt eigentlich The Horror Show.
Ja. Und hier in Deutschland heißt er Haus 3, der Massenmörder geht um oder irgendwie sowas, ne?
Der Blubsack geht um.
Ja.
Ja.
Und damals trotzdem Haus, das war schon, das war eine Hausmarke. Oder es war eine Hausnummer, sagen wir es mal so. Der rangierte schon so, ich sag mal, in der Liga von Freitag, der 13. und Nightmare und so, ne? Also, das waren natürlich die Halloween, Freitag der 13., Nightmare. Das waren natürlich so die Könige, die Platzhirsche so. Aber das Haus, Critters und wie sie alle heißen, diese ganzen schönen Rip-Offs und Kopien und was weiß ich, das war schon die Stufe drunter. So. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass Tino den Film noch nicht kannte und dass wir diesen Film jetzt nochmal gucken können. Ich erzähle mal kurz was für all diejenigen, die noch nicht in den Genuss kamen, diesen Film zu sehen. Es geht hier um Roger Cobb. Das ist ein Autor, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Er zieht in ein neues Haus, das ist nicht wahr, er zieht in das Haus seiner Tante und versucht an seinem Roman zu arbeiten, der auf seinen Erfahrungen im Vietnamkrieg basiert. Seltsame Dinge beginnen um ihn herum zu geschehen. Soweit der offizielle Text.
Kurz und knackig.
Kurz und knackig. Ja, hinzu muss man sagen, Roger Cobb hat noch ein bisschen mehr auf der Pfanne, oder wie es sein Nachbar einmal so schön formuliert, Er hat noch ein paar mehr Murmeln zu schlucken. Denn er hat sich nicht nur von seiner Frau getrennt, sondern er hat sich von seiner Frau getrennt aufgrund der Tatsache, dass deren gemeinsames Kind, deren Sohn, verschwunden ist. Und das hat wohl die Ehe an den Rand der Belastbarkeit gebracht und deswegen haben sie sich getrennt. Und ja, der letzte Roman, den er geschrieben hat, der ist schon länger her, deswegen steht er jetzt unter Druck, einen neuen Roman abliefern zu müssen und der soll halt auf den Erfahrungen im Vietnamkrieg basieren. Und das ist etwas, was der Verleger gar nicht so gern sehen will oder beziehungsweise gar nicht so gern hört, weil er meint, dass das kein Schwein interessiert. Lustigerweise haben wir mit diesem Film schon die erste oder wieder auch Fred Decker mit an Bord. Das ist der Drehbuchautor, das war sein erstes Drehbuch. Den hatten wir ja zuletzt wegen Night of the Creeps schon mal erwähnt gehabt und ja, wird auf ewig in meinem Herzen bleiben für Monster Busters oder Monster Squad. Und der hat hier sein Drehbuchdebüt quasi abgeliefert. Ja. Produziert von Sean S. Cunningham, der halt wiederum verantwortlich war für Freitag der 13.
Alles aus den 80ern.
Ja, oder alles aus den 80ern, ja. Hier kommt viel zusammen. Hier kommt viel zusammen.
Der hat übrigens die ganze Reihe sogar produziert. Also der hat wirklich auch bis zum 4. durch. Ja.
Ja, das ist so der Jason Plum der 80er irgendwie.
Plus halt noch hier und da mal Regie geführt. Mit unter anderem ja, Deep Star 6 zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Ein Film, den ich auch sehr mag. Ja, und was sagst du, Tino? House jetzt.
Ja, also ist ein bisschen wie der Vietnamkrieg. Man hätte, glaube ich, damals dabei sein müssen, um es richtig gut zu finden. Ja, auf den Satz habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut.
Das denke ich mir.
Ja, also jetzt dadurch, dass man ihn halt mit jetzt mit 43 guckt, ist er weder gruselig noch spektakulär noch sonst was, sondern in erster Linie halt charmant und sympathisch. Und ich mochte auch dieses, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eine Komödie ist. Ich habe mich ja die ersten 30 Minuten gefragt, okay, was soll hier lustig sein? Weil bis auf diese merkwürdige Harpoon-Szene, die sehr lustig ist.
Die ist wirklich sehr lustig. Also, ich habe die überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt und ich habe nur gedacht, Alter, ja, vor allem wie ruhig er bleibt.
Ja. Ja, und wie er dann auch nur, also Entschuldigung, also so richtig absurd, weil der Typ mich auch sehr an John Cleese erinnert, der Vermieter, also super Typ. Und dann ist er ja recht ernsthaft und das mit diesem, dass das Kind verschwunden ist, ist ja auch immer kein Indiz für einen Unterhaltsam oder für einen lustigen Film eigentlich. Also Kinder weg, Kind ist weg, ist halt nie so wirklich lustig. Weiß nicht, warum ich da jetzt lache, aber... Und dann ist ja dann auf einmal, wo zum ersten Mal dieses Viech aus dem Schrank kommt, da driftet der Film ja, klappt er ja von einer Sekunde auf die andere um, wie er dann mit seinem Vietnamhelm da sitzt, das alles so aufgebaut hat, dann so irgendwie diese Zeit timet, wie lange er Zeit hat, um wegzukommen und dann noch mit so einem Purzelbaum raus, direkt vor seinem Nachbarn landet, wo ich so dachte, ah, okay, deshalb ist es eine Komödie. Also auch merkwürdig, wie der zweite Akt quasi so eingeleitet wird. Aber ich mochte das alles sehr gern, gutes Creature-Design.
Ja.
Ist halt so ein Film, was mich jetzt ärgert, dass ich damals als 10-Jähriger nicht mehr Druck gemacht habe.
Also ich muss sagen, ich war überrascht von diesem The Thing-artigen Vieh, was da als allererstes aus dem Schrank kommt.
Ja, das war
das
echt
sieht,
creepy.
Das sieht fast ein bisschen aus wie das von Hellraiser, was immer Ashley durch die Gänge verfolgt. Ja,
stimmt.
Das hat leichte Ähnlichkeiten. Ja.
Und also daran konnte ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnern. Ich finde auch vor allem geil, dass ja dass der halt erstmal so eine Schwarzblende oder so eine Abblende von dieser Szene macht. Weißt du, er guckt sich ja noch seinen Bademantel an, der total zerfetzt ist. Und dann macht er so eine Abblende und das nächste, was du siehst, er geht hier in seinem freshen V-Ausschnitt-Pulli, geht er aus dem Haus und holt sich erstmal das ganze Kamera-Equipment von den Umzugsleuten ab. Und du denkst dir so, what the fuck, Alter, du bist gerade von diesem Monster da angefallen worden. Wieso bist du noch überhaupt in dem Haus? So, ja. Und dann rafft man ja erst, dass er jetzt halt versucht, dieses Vieh aufzunehmen, wo ich mir gedacht habe, diese Schwarzblende bringt so viel Entspannung rein und so viel ist mir alles egal, was da jetzt irgendwie passiert ist. Da hätte er doch eigentlich drauf verzichten können. Aber das macht er ein paar Mal in dem Film. Ja, André?
Ja.
Ja, ich muss sagen, das habe ich auch zum ersten Mal gesagt. Ich kannte ihn ja auch nicht. Ich hätte nicht erwartet, dass ich einen Hybriden aus Evil Dead 2 und Jacob's Ladder bekomme. Da war ich sehr überrascht tatsächlich. Also die Parallelen natürlich, ne, gerade durch das Vietnam-Flashback, du fragst ja eben natürlich, diese Ebene macht der Film ja klar auf, sind es Monster, ist es wirklich eine höhere Macht oder sind es halt, ist es sein PTSD aus dem Krieg, das er da irgendwie dann doch verarbeitet? Das ist natürlich so ein Element, das der Film da benutzt. Und ja, also auch dann diese, also das ist so die Jacob's Ladder-Referenz natürlich, diese Verbindung zwischen Krieg und Horror. Aber dann zum Beispiel auch mit diesem Anglerfisch da, diesem Robofisch, wenn der da anfängt durchzudrehen und er den mit der Schrotflinte durchschrotet. Und das ist alles so unfassbar komisch und komisch im Sinne von komisch. Das ist ja wirklich beste Slapstick-Manier. Wo auch die Polizei kommt und meinst so, ja, sie können ihn nicht einfach rumballern und so. Und er so, ja, ich habe meine Waffe geputzt. Und dann so, ja, Moment mal, sind Sie dieser Autor? Ja, bin ich. Ja, sagen Sie das doch gleich. Der Typ steckt seinen.
Nee,
steckt,
noch
das
besser.
Ist, das
noch
ist
besser,
so lustig.
Noch besser. Moment, sind Sie auch der Autor? Nee, der Erste erkennt ihn ja nur, weil er ja, glaube ich, irgendwie, weil er irgendwie das von dem Sohn weiß, glaube ich, ne? Und der Zweite, der übrigens...
Nee, genau, der Erste sagt, tut mir leid für Ihren Sohn, genau.
Und der Zweite sagt, sind Sie der Autor? Ja, ja. Kann ich mal Ihre Toilette benutzen?
Nee, genau, er sagt so, darf ich Sie um Gefallen bitten? Er so, ja klar, haben Sie vielleicht einen Stift? Darf ich aufs Klo bei Ihnen? Er so, nein, ja doch, kommen Sie rein.
Das ist übrigens der Polizeichef aus 21 Jump Street. Das ist der Chef von der 21 Jump Street Einheit.
Ah, krass, okay.
Steven Williams oder so heißt er, glaube ich.
Also der ist wirklich absurd und der ist halt, nicht jeder Gag trifft, aber der hat schöne alberne Momente, die irgendwie so eine, wie du vorhin sagst, also der schwankt so zwischen super ernst, also er will ja auch diese Vietnam-Szene ja dann doch irgendwie auch ernst darstellen, aber dann wechselt das eben ab mit totalem Slapstick und irgendwie Wortspielen. Das ist sehr eine wilde Mischung. Also ja, ich hatte die ganze Zeit so eine Brücke zwischen Evil Dead 2 und Jacob's Ladder im Kopf irgendwie. Also sehr, sehr wildes Ding.
Tatsächlich.
Ja, diese Vietnam-Flashbacks sind natürlich super schlecht gealtert. Also total, sowas kann man heutzutage nicht mehr machen. Aber wir sind ja eh nicht so, dass wir dann so sagen, ja, heutzutage geht das nicht mehr. Aus damaliger Sicht ging es wahrscheinlich auch schon nicht mehr, weil es ja wirklich sehr, sehr vereinfacht teilweise wird und auch sehr alle Klischees. Also ein bisschen wirken die Charaktere ja da schon wie irgendwie Hotshots-Charaktere. Und das fand ich aber auch, also ich mag, wie er versucht, so viele, also zu viel eigentlich reinzupacken. Du hast dieses Spukschloss, das Kind ist weg und noch Vietnam-Trauma. Ja. Also irgendwie, wie viel da reingesteckt wird dafür, dass es einfach nur um ein Spukhaus geht.
Und du hast dann halt die Stilistiken von Tanz der Teufel. Also der zweite Teil kam ja ein Jahr später erst raus. Also ich schätze, er hat sich schon am ersten noch ein bisschen orientiert, so was das Creature-Design angeht. Auch fand ich. Also ich finde, gerade wenn er dann in diesem Spiegel in diesem schwarzen Nichts an dem Seil hängt und dann kommt dieses Totenschädel-Fledermausvieh an, das sogar noch die Schrotflinte so richtig schön zwirbelt und da erstmal losschießt. Da hat es schon eine Ästhetik von dem späteren Sam Raimi. Aber Poltergeist, finde ich, steckt da auch viel drin.
Heimlich googeln, weil der zweite Teil von Poltergeist, finde ich, ja noch mal ein bisschen ähnlicher wie Haus, also auch so, als ob sich so die Figuren hin und her geschoben haben könnten.
Ja. Und ich muss aber jetzt sagen, so nachdem ich jetzt, und dann ja, dieses Vietnam-Trauma, das wird dem Film natürlich auch so ein bisschen angekreidet, dass es ein bisschen eine einfältige Aufarbeitung des Vietnam-Traumas ist. Aber ich habe mir dann gedacht, so, also jetzt, wo ich den nochmal zur Wiederauffrischung angeguckt habe, was hat man sich damals gedacht? Was haben sich diese amerikanischen Filmemacher gedacht? Ein John Carpenter und dann ein Steven Spielberg oder Tobey Hooper mit Poltergeist, Carpenter mit Halloween, jetzt ein Steve Miner, ein Sean S. Cunningham und ein Fred Decker mit House und auch Night of the Creeps, so diese Vorstadt so zu dämonisieren. Ne? Also was ist das? Ist die Vorstadt, soll die Vorstadt dann doch als gefährlicher gezeigt werden, als sie tatsächlich ist? Oder dadurch, dass am Ende des Tages irgendwie alles halbwegs gut wird, zeigen, dass es doch der Platz ist, wo man am liebsten leben sollte.
Ich glaube, es muss halt da abgehen, wo du es am wenigsten erwartest. Also ich finde ja auch dieses Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst sehr wirkungsvoll, weil man dann so denkt, puh, neben mir wohnt ein Serienkiller und dann so, Moment mal, ich bin doch gar keiner. Also das funktioniert ganz gut, bloß Leute, die halt irgendwie mitten in New York oder Manhattan wohnen, kriegst du eh mit nichts mehr. Die sind halt komplett abgewichst, wie du halt auch, also mir braucht ja auch niemand, ich wohne mitten in Berlin, mir braucht ja niemand mit Backwood-Horror kommen. Also ich weiß nicht mal mehr, wie ein Baum aussieht. Ich habe seit Jahren keinen Baum mehr gesehen. Und wenn du aber in so einem kleinen Vorort wohnst, da ist halt alles möglich. Da ist die Polizei nicht schnell da, da ist es nachts wirklich dunkel.
Ja, aber soll das sein? Eine Entzauberung der Vorort-Idylle oder das, ja, also ist das, wollte man damit irgendwie so ein bisschen das madig machen oder sollte das eine Warnung davor sein, dass es halt schon, wenn ihr da lebt, auch richtig gefährlich werden kann?
Ja, ja, halt so die heile Welt kaputt machen. Genau. Also die Fallhöhe ist ja am höchsten.
Das glaube ich halt auch. Es geht darum, das zu zeigen, ey, ihr zieht in diese Vororte, wo das Familienleben irgendwie total gefeiert wird. Jeder hat einen Hund und einen kleinen Garten, alles ist friedlich. Zu zeigen, dass man da das Schlimme reinbringt, was man sonst eben nur aus der Großstadt irgendwie, aus dem Ghetto irgendwie gewohnt ist.
Wenn ich heute in die WhatsApp-Gruppe schreibe, mir ein Heroinabhängiger eine Spritze ins Auge gestochen, schreibt nur so, ja, selbst schuld. Wenn Wolfgang das schreibt, sagen alle, oh Gott, wie kann das passieren, so einer kleinen Stadt wie Bielefeld oder wo er herkommt, das kann ja gar nicht sein. Also da erwartet man das einfach gar nicht. So
ja,
in so einer
Großstadt
oder auch Transsilvanien, da erwartet man ja auch Vampire. Das ist nicht gruselig, dass in Transsilvanien Vampire auf Schloss Dracula wohnen. Also beziehungsweise will man nicht in diesem Setting sein, aber wenn jemand sagt, ja, hier in diesem Schloss wohnen Vampire, denkt man sich, was, das kann ja nicht sein. Aber wenn irgendwie bei Poltergeist gesagt wird, okay, hier ist ein Indianerfriedhof drunter, denke ich, ja, wie kann das denn sein? Also bei uns?
Ja, genau. Ja, das ist gut. Ja. Dieses bei uns, das ist das, genau.
Ja.
Damit sollen, glaube ich, wirklich diese Vorstädtler so ein bisschen gecatcht werden, die dann so, oh mein Gott, das kann auch bei uns passieren, nicht nur.
Ja, oder auch wenn dieses Fritzel-Ding, wenn das bei mir im Haus gewesen wäre, da wohnen 200 Menschen. Ich denke eh, da sind mindestens 4 oder 5 Wohnungen seit Monaten tote Rentner liegen, die halt von niemandem vermisst werden. Das hat man quasi so in diesem anonymen Hochhaus einfach schon so atmosphärisch mit reingenommen, aber sowas wie Fritze in so einem Ort, wo einfach jemand in so einem Einfamilienhaus einen Keller gebaut hat, wo er dann irgendwie jahrelang seine eigene Tochter gefangen hält als Sexsklavin, das ist halt nochmal so eine ganz andere Dimension. Auch wenn es jetzt als Vergleich natürlich ein bisschen geschmacklos ist, aber die wirklich krassen Sachen passieren scheinbar ja doch immer auf dem Dorf.
Mhm. Aber, ja, aber
oder in der vermeintlichen Idylle.
Genau, und das ist halt die Frage, die ich mir jetzt wieder gestellt habe. Soll da die Idylle zermürbt oder desillusioniert werden?
Nee, es geht darum, den Leuten, die da wohnen, dass die da durch den Film irgendwie dann dadurch ein bisschen gecatcht werden und dadurch ein bisschen geängstigt werden, dass es ja bei ihnen passieren kann.
Ja.
So,
ja, aber
in der eigentlich heilen Welt.
Sind wir uns doch einig, die Leute, die dort wohnen, sind doch weniger, also ich meine, es gehen doch mehr Leute in Großstädten und sonst irgendwas in die Kinos. Weißt du? Also denen gibst du doch vor allem das Bild mit.
Ja, aber die sind halt so, also auch dieser Kannibale von Rothenburg, also ich komme da ja aus der Nähe und das war ja für uns alle so wie so ein Schock, dass sowas passiert. Und noch immer, wenn ich jetzt Rothenburg sage, denkt ihr ja nicht, ach, diese malerische Stadt mit den schönen Fachwerkhäusern an der Fulda, sondern der Kannibale. Wenn ich jetzt aber zu euch Berlin sage, egal was für Verbrechen in Berlin stattfinden, ihr denkt halt Berghain. Also man kriegt das gar nicht, ihr denkt Berghain, Drogenstrich, fertig. Also man
der Kannibale
Berlin,
von Berghain, ja.
Ja, Berlin ist schon fertig gebrandet, das kriegst du mit keinem Verbrechen mehr zurückgebrandet, aber so kleine unbeschriebene Blätter, wie sie die meisten Orte ja sind, da muss einfach nur was Krasses passieren, schon ist es so.
Ja, okay, hast du
also recht, auch dieses Amityville-Horror.
Ja,
das ist halt
genau, niemand kennt Amityville, außer weiß, dass das ein Horrorhaus ist.
Ja, eben, ja. Und ist halt nicht Blankenese-Horror. Das würde halt auch schon nicht funktionieren. Also es muss irgendwas sein, was man nicht kennt, wo man keine eigenen Erfahrungen zu hat.
Bestes Beispiel dafür in Deutschland, Höxte. Dieses Höxte-Horrorhaus.
Ja, das Horrorhaus von Höxte.
Genau, auch in einer totalen kleinen Idylle, in einem kleinen Dorf, wo niemand mitgerechnet hat. Und das ist ja auch gebrandet, genau.
Ja,
dann ist der Film doch eigentlich seiner Zeit voraus.
Es gibt das eigentlich ganz schön zwischen Branding und Brandmarken. Weil eigentlich ist es ja gebrandet, also gebrandet halt auch, aber
ja,
so.
Ja, negativ gebrandet.
Ja.
Geframed.
Ja, eben, also es muss irgendwas sein, was abstrakt ist, was man so im Kopf hat und wo man halt irgendwie so, ja, dann so ein Label draufpacken kann und wo man sich dann auch wohlig vorgruselt.
Ja, gut gegruselt, wie gesagt. Ich finde.
Nee, das nicht, aber Poltergeist war halt schon echt, weil damals habe ich auch noch auf dem Dorf gewohnt, da dachte ich schon so, Alter.
Ja, gut, ich habe damals schon in der Stadt gewohnt und ich fand es auch unheimlich. Also muss man schon sagen. Also Poltergeist war.
Also in der Stadt wohnen oder Poltergeist?
Beides. beides war halt schon eine Benchmark so, ne? Also das kannst du einfach, wenn du das als kleiner Junge siehst, dann ist das halt schon, das hinterlässt Eindruck. Und House, der erste, muss ich sagen, wie gesagt, im Vergleich zum zweiten ist der noch deutlich unheimlicher und düsterer und auch härter. Ich meine jetzt mal ehrlich, mit diesen fliegenden Gartenwerkzeugen und was weiß ich, die dann noch das eine Monster da beackern, so, also das ist alles schon noch eine Spur finsterer, würde ich sagen. Und mit dem zweiten, da ging es schon fast mehr in eine Goonies-Richtung. Aber ich mag dann halt auch immer dieses Feeling von Häusern, die halt in den Wänden oder, weiß ich nicht, durch irgendwelche Spiegel hindurch oder in irgendwelchen Uhren noch weitere Welten aufbauen. Also ich finde es halt super, wenn er da diesen...
So People Under the Stairs mäßig.
Genau. Und ich finde es halt super, wenn er da in diesen einen Raum geht und da ist dann plötzlich der Dschungel dahinter so. Ja, also das ist so, als kleiner Junge war das für mich, boah, das ist ein Haus, da will ich rein. Das ist jeden Tag ein Abenteuer, ist ja geil. Ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, den nochmal zu gucken. Ich hatte nicht mehr wirklich viel auf der Uhr, was so in dem Film passiert. Ich wusste auf jeden Fall von diesem Big Ben, von diesem Soldaten, der halt so abgefault war.
Das war auch das Einzige, was ich, also diesen Klingelfinger und diesen Soldaten habe ich irgendwo mal gesehen und wusste aber auch nicht, wie ich das in Einklang bringen
und
sollte.
Und als großer Fan von Meine teuflischen Nachbarn, der halt viel später noch entstanden ist, ich glaube 89, bin ich aber auch immer wieder so ein Fan davon. Ne? Es gab dieses Bild, das gibt's glaube ich im Film selbst nicht, da sind Roger und sein Nachbar, hier Mr. Sense, wie er heißt, haben sich so verbarrikadiert und der eine hat den Helm auf, der andere hat die Brille auf und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt kämpfen sie irgendwie gegen die Monster und müssen sich so hinter Matratzen oder so eine Burg bauen und sonst irgendwas. Das sind so die Sachen, die mich als kleiner Junge immer wieder richtig befeuert haben und das war aber dann nur leider ein Pressebild, das im eigentlichen Film niemals vorkommt.
Sowas gab es früher eh erstaunlich oft, finde ich.
Sehr oft.
Also
gerade auf den Covern.
Materialien war ja wahrscheinlich auch, dass du einfach einen Briefumschlag mit 10 Fotos bekommen hast, fertig.
Genau, oder Dias. Ja. Also hier diese Polaroid, diese negative.
Ja, stimmt. Ja, nee, mich hat das auch gefreut. Also gern auch mal angucken. Also es ist halt eher so ein Nostalgie-Ding. Man muss dem halt auch schon so ein bisschen Auge zudrücken, aber eigentlich nur bei diesen Flashbacks und auch diesen zu naiv, weil so eine posttraumatische Belastungsstörung ist, glaube ich, schon erheblich komplexer, aber sie sind auch nicht unangenehm rassistisch oder so. Also Vietnamesen werden da jetzt nicht als der ultimative Feind dargestellt, sondern es wird halt gegen sie gekämpft, aber es werden nie über die Ursachen oder Auslöser des Vietnamkriegs gesprochen. Das hätte, glaube ich, schon ins Auge gehen können, es wurde einfach nur gezeigt. Und er ist ein Kind seiner Zeit, der Film ist ein Kind seiner Zeit, deswegen ist auch diese Annäherung an dieses Vietnamkrieg-Trauma irgendwie, ja, so wie es halt damals aufbereitet wurde, wenn man halt keine Oscars gewinnen wollte damit.
Der Horror, also kein der Horror lauert nebenan.
Oder so. Ja.
Ja. So, noch irgendwas hinzuzufügen, André?
Nee, also wirklich, der ist sympathisch. Aber ich bin auch schon ein bisschen dabei, so natürlich ist es ja Zeit gefallen, klar. Also so ganz diese Mischung funktioniert einfach nicht mehr wie heute natürlich. Aber man sieht einfach auch natürlich schon, auch wieder Steve Miner, also gerade, der hat ja auch Friday 2 und 3 dann gedreht und so. Also ist halt einfach so eine kleine 80er Horror-Sahnehäubchen, so. Das kann man gut weggucken. Ja. Ich bin auch mal, also ich will auch die Nachfolger mal noch sehen. Tatsächlich mal irgendwann. Mal gespannt dann, wie die auch dann im Kontext zum ersten setzen sind. Wobei ich ja noch glaube, dass, also mit meiner war ja da beim ersten auch wirklich, glaube ich, der fähigste Regisseur der Reihe dann am Werk. Soweit ich das auf dem Schirm habe. Und habe jetzt nicht die größten Erwartungen irgendwie an die Nachfolge, weil wenn du sagst, der zweite ist auch noch gut, war mal dein Lieblingsteil dann.
Also der zweite, den mochte ich halt, weil er halt nicht ganz so finster war wie der erste. Der spielt halt dieses Abenteuer und hinter jeder Tür könnte ein neues Reich sein, Aspekt, also so diesen Narnia-Aspekt, den spielt er halt mehr aus und ist letztendlich, und der hat halt diesen geilen, kristallenen Totenschädel, den fand ich halt früher cool, was soll ich sagen?
Ich kenne noch einen guten Film mit einem kristallenen Totenschädel, kann ich dir mal...
ist auch ein Nachfolger.
Ja, eben, ist auch der beste Teil einer Reihe.
Ja, muss eine coole Reihe sein.
Ja.
Aber Steve Miner.
Ja, die ersten drei haben ein bisschen gebraucht, aber der vierte, da wird dann eingelöst, was die ersten drei nur versprechen.
Ja.
Und außerdem ist der zweite Haus vom Regisseur von Children of the Corn 5. Was soll schief gehen?
Ja. Ja. Aber Steve Miner hat auch echt eine interessante Karriere, ne? Oder beziehungsweise einen interessanten Werdegang. Ich meine, der hat dann diesen unsäglichen Soul Man gemacht. Und da kann man wirklich sagen, das würdest du heutzutage nicht mehr machen. Ja. Aber dann kommt sowas wie Warlock. Den fand ich auch cool damals.
Den ersten
Warlock
gemacht, super. Ja.
Ja. Aber dann ja auch sowas wie Forever Young mit Mel Gibson. Ich glaube, das war mit sein größter.
Der war aber auch nicht so schlecht.
Nein, der war nicht schlecht, aber also, der ging, glaube ich, ein bisschen in den Kassen unter. Ja.
Ja, weil der ähnlich, der kam, glaube ich, im selben Zeitraum wie Always raus, oder? Von Spielberg.
Aber der ging.
Und hat ja auch so eine ähnliche Thematik, glaube ich. Ja, genau.
Aber Always ging doch auch unter. Der war auch ein Flop, glaube ich.
Ja, ja, aber es also war halt, aber den mochte ich. Da habe ich im Kino geweint, das weiß ich noch. Ja.
Dann kommt hier die zwei, die Hof, also die kurze, der kurze Horror-Peak mit Halloween Age 20 und Lake Placid.
Ja. Ja, 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 gut, Lake Placid mag ich auch, aber Halloween Age 20 ist ja eine Vollkatastrophe.
Na, aber der war ja, also da war nochmal, ne, das war ja ein Erfolg.
Ja, ja, nee, nee, aber man merkt schon, also er hat halt so keine durchgängige Qualität, nicht mal in seinem Stammgenre oder so.
Nee, und dann halt so fast verabschiedet mit Day of the Dead, ein Remake.
Ja.
Und Private Valentine, Blonde and Dangerous. Also keine Ahnung, was das war, aber das ist so einer der letzten Filme.
Aber über seinen Bruder Bitcoin-Miner lese ich sehr viel aktuell.
Apropos lesen. Ja, wir haben ja das letzte Mal wieder ein bisschen was vorgelesen und von uns, so viel kann ich sagen, hat es keiner richtig erraten.
Das stimmt, denn in unserer Kategorie
glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
Haben wir einige Einsendungen bekommen. Also mit vielen, vielen verschiedenen Tipps tatsächlich zu meinem Ein-Sterne-Rätsel. Zum Beispiel Ben Bunge auf Twitter hat Blade Runner geraten. War ein Tipp. A Cat auf Twitter hat The Lobster vermutet. Wir hatten ganz, ganz oft 12 Monkeys.
Oh, ja.
12 Monkeys war ganz oft vermutet. Oliver Paar hat The Square vermutet.
Ja.
Ja, also so einige Vorschläge dabei, aber auch tatsächlich auf Social Media war kein richtiger Tipp dabei. Und ja, die Auflösung des letzten Ein-Sterne-Rätsels war A Clockwork Orange.
Bitte. Ja. Betretenes Schweigen. Ja, wirklich
also Schweigen. A Clockwork Orange, der Film einer Theatergruppe, der wiederentdeckte Film einer Theatergruppe. Könnt ihr euch jetzt alle drüber euer eigenes Bild machen, was ihr dazu sagt, wenn jemand A Clockwork Orange einen Stern gibt und sagt, es ist ein der schlechtesten Film aller Zeiten. Jedenfalls, ja, ihr beiden habt es nicht erraten. Deswegen darf ich nochmal. Und ja, ich habe wieder eine schöne Ein-Sterne-Kritik rausgesucht. Ich kann dann zumindest mal als Tipp, um das ein bisschen noch in die Richtung zu lenken, zumindest mal geben. Weil letztes Mal war es natürlich jetzt ein Film, der auch ein beträchtliches Alter schon hatte, wo ihr dann vielleicht auch jetzt nicht, wo ihr dachtet eben, es wäre irgendwas aus der jüngeren Zeit. Deswegen, ich gebe den Tipp, es ist ein Film aus der jüngeren Zeit, diesmal, das neue jetzt. Und ich habe das Review, ich glaube, ganz, ganz grob angepasst. Ich glaube, ein, zwei Wörter habe ich rausgenommen, um auch wieder jetzt hier einfach den Namen selbst oder den Spoiler rauszuholen. Aber sonst ist alles original drin. Und ja, die folgende Kritik hat einen Stern bekommen und ich möchte von euch wieder wissen, was ist das für ein Film? Also, die Beschreibung des Films und der Trailer bringen eine Riesenspannung hervor. Ich bin ein großer Fan von Creature-Horror. Vor allem, wenn diese Creature auch zu sehen sind. Der Film fängt erstmal 0815 an, was vollkommen okay ist. Recht schnell merkt man aber, dass die Handlungen der Personen völlig absurd sind und keinen Sinn ergeben. Wenn man sich dann durch die ersten 1 Stunde und 15 Minuten durchgelangweilt hat, sieht man in dem Film nach ein paar Halbtoten mit Schimmel endlich die Creature. Dann kommt gefühlt 5 bis 10 Minuten ultradunkle Szenen, mit denen man Facetten, Schatten und Teilblicke auf das Wichtigste im Film bekommt, die Creature. Wenn man dann die 5 Sekunden nimmt, in dem das Monster zu 50% bei sehr schlechtem Licht zu sehen bekommt, ist man noch mehr enttäuscht. An alle, die wie ich große Creature-Horror-Fans sind, lasst die Finger davon. Das ist die Ein-Sterne-Rezension von dieser Woche.
Ich sag.
Und ich hätte gerne eure Tipps.
Ich sag The Host.
The Host, okay.
Oh, Stimmt, so eine Richtung hatte ich jetzt
Bong
gar nicht.
Bong Joon-ho.
Ja.
Das notiere ich direkt.
Sehr guter Tipp. Den kann ich jetzt tatsächlich leider nicht auch nehmen. Wäre ich aber auch nicht drauf gekommen. Aber ich fürchte, das ist es auch. Was ist so ähnlich? Weil immerhin bei The Host sieht man das Monster ja bei Tageslicht und nicht im Dunkeln mit schimmligen Menschen. Wo sind denn schimmlige Menschen?
Also außer in Berlin meinst du jetzt.
Ja, guck, da hat schon einen Grund, warum er da nicht so eine kleine Ortschaft
hat. Ich musste wieder ans Bergheim denken. Sorry. Ja. Ja, Tino, was ist dein Tipp?
Schimmlige Menschen nach...
Eine Stunde 15 Minuten Langeweile.
Eine Stunde 15 Langeweile.
Trailer und Beschreibung des Films bringen eine Riesenspannung hervor.
Ja, was ist denn... Also ich würde ja fast auf...
Ich weiß nicht, hat die Beschreibung des ersten Godzillas eine Riesenspannung hervorgebracht? Also das ist das Gareth
Edwards. Würde man Godzilla als Creature-Horror bezeichnen? Das ist die Frage. Aber ja, auf Amazon kann alles passieren.
Das also ja, weil es Amazon ist, sage ich Alien.
Alien, der erste?
Ja.
Gut, spannend. Das wäre ja aber nicht jünger, oder?
Ja, aber Host ist doch auch schon wieder uralt.
Es kommt drauf an, was Tino als jung bezeichnet.
Aber ich meine, Clockwork Orange und Alien Alter. Liegen doch dichter beieinander als Alien und Host.
Ja, okay.
Tino kann raten, was er möchte. Er ist selber schon, wenn er zuhört.
Das kann doch auch. Ja, lass mich doch was richtig Dummes raten. Ja, stimmt, scheiße. Aber immerhin dauert es 75 Minuten, bis man was sieht. Was zwar auch nicht schimmelig ist, aber ich wüsste jetzt gar nichts, wo schimmelige Menschen.
Ich glaube, das war einfach nur eine abwertende.
Ja, ich glaube auch, also, dass das so ein komischer Sprech ist. Also ist Alien
dein letzter Tipp oder müsstest du mal korrigieren?
Ja, ist mein bester Tipp.
Ja, aber es ist auch dein letzter.
Ja.
Okay, alles klar, dann Daniel sagt The Host, Tina sagt Alien und ihr draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns wieder auf Social Media bitte schreiben, was eure Tipps sind und ich bin sehr gespannt. Also welcher Film ist 1 Stunde 15 sehr langweilig, verspricht Creature-Horror und löst es nicht ein oder wenn nur im Halbdunkeln. Ich bin sehr gespannt auf eure Tipps.
Ja, und ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne alles andere an uns richten per Social Media. Ein paar nette Kommentare da lassen, Feedback da lassen, Wünsche äußern, über welchen Film wir mal sprechen sollen. Ihr habt schon wieder ein paar Filme genannt, die wir uns auch auf die Liste gesetzt haben, wo wir gesagt haben,
unter anderem ein brandneuer Wunsch, wo wir ja schon im WhatsApp gesagt haben, dass der eigentlich ganz spannend wäre, nämlich, lass mich kurz noch gucken, wer es benannt hat, dann sind wir auch da vernünftig. Und zwar Timothy, der Tim auf Twitter, hat sich Cable Guy gewünscht von uns.
Cable Guy, ja.
Ja, why not?
Why not? Why not? Und der ist ja schon ein bisschen Psycho.
Oh.
Ja.
Und dementsprechend, das wird auf jeden Fall Thema werden. Wollen wir Cable Guy für eine der nächsten Ausgaben schon mal festsetzen? Machen wir.
Können wir gerne machen. Ich habe den ewig nicht gesehen. Ja.
Ich auch nur
vielleicht
damals.
Ist nicht unbedingt für die nächste Ausgabe, denn da bin ich nicht da. Aber.
Da bist du ein paar Cable Fernseher Guy. Anschließen in der Nachbarschaft.
Ja, da muss ich mein Cable verlegen. Ja, genau. Den werden wir auf jeden Fall ins Auge fassen und vielleicht halt dann in der übernächsten Sendung oder in der übernächsten Folge. Ansonsten müssen sich die Herren hier vielleicht zu zweit darüber aus...
Nee, den Spaß schon, ob du wieder da bist, aber wir können ja auch nochmal sagen, wir gucken jetzt gerade auch mal, vielleicht haben wir in der nächsten Folge, wenn Daniel auf jeden Fall nicht da ist, vielleicht einen Gast oder eine Gästin dabei, das gucken wir mal gerade, was wir da machen, aber ja, auf jeden Fall eure Vorschläge sammeln wir alle. Das, was ihr uns so vorschlagt, das sammeln wir und das kommt auf jeden Fall, wenn sie es anbietet und hier natürlich in den Rahmen irgendwie passt, auf jeden Fall mal vor.
Genau. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet und zuhört. Über ein Abo würden wir uns auch freuen, sowohl auch, also egal wo, und hier auch gerne bei Fred Carpet. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und gut drauf. Und bis zum nächsten Mal bei Genre Geschehen. Tschüss!
Tschüss!
Ciao, ciao!